Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem ApoTalk live aus unserem TV-Studio in Düsseldorf. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Nora Zumnick und ich leite die Praxisberatung der ApoBank und gemeinsam mit 15 Spezialistinnen und Spezialisten bundesweit helfen wir Ihnen bei allen Fragen rund um die eigene Praxis, von der Gründung über die Optimierung bis zur Abgabe. In unserer heutigen Sendung geht es um den Beginn dieser Reise, die eigene Praxis zu gründen, heute speziell für Zahnärztinnen und Zahnärzte. Und vielleicht stehen Sie gerade genau an diesem Punkt. Sie haben in den letzten Jahren in der Anstellung Erfahrung gesammelt, Sie haben Patienten behandelt, im Team gearbeitet und spüren jetzt, da geht noch mehr. Und vielleicht hatten Sie diesen auch schon mal einen Moment vor Augen, den Schlüssel zu Ihrer eigenen Praxis in den Händen zu halten. Das ist ein kleiner Gegenstand, aber er hat eine sehr große Bedeutung. Er steht für Verantwortung, für eigene Entscheidungen und für Freiheit. Und für den ganz besonderen Moment, in dem aus einer Idee Wirklichkeit wird. Auf diesem Weg, da stellen sich natürlich ganz viele Fragen. Soll ich eine eigene neue Praxis gründen, eine bestehende übernehmen? Wo ist der passende Platz und wo finde ich die richtige Praxis? Und worauf muss ich rechtlich und auch wirtschaftlich eigentlich achten? Und genau dabei möchten wir Sie heute unterstützen. Mit Orientierung, Einblicken und ganz konkreten Praxistipps. Deshalb fangen wir direkt mal mit der Orientierung an und mit der Frage, wie gründen Zahnärztinnen und Zahnärzte heute eigentlich? Und ein Blick auf unsere aktuelle Existenzgründungsanalyse, die ich Ihnen hier mitgebracht habe, zeigt folgendes Bild. Rund 2/3 der Zahnärzte übernehmen eine Einzelpraxis, während Neugründungen mit nur 7% die Ausnahme bleiben. Etwa 30% der Gründer entscheiden sich in Kooperation zu arbeiten, zum Beispiel im Rahmen einer Berufsausübungsgemeinschaft. Und auch beim Standort sehen wir einen ganz klaren Trend. Rund 40% gründen in Großstädten, nur 6% entscheidet sich fürs Land. Beim Alter sehen wir, die meisten Zahnärzte lassen sich zwischen 30 und 39 Jahren nieder, um genau zu sein, im Schnitt mit 36, wobei die Frauen etwa 2 Jahre später gründen als die Männer. Und die, apropos Männer und Frauen, die Geschlechterrolle bei der Gründung ist ungefähr ausgeglichen, also 52% der Gründer sind Männer, 48% Frauen. Und so viel erstmal zur Theorie. Aber jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen wir in die Praxis, denn uns interessiert natürlich, wo Sie eigentlich gerade stehen und was die Themen sind, die Sie am meisten beschäftigen. Und genau dazu starten wir jetzt eine kurze Umfrage. Ich würde Sie bitten, einmal in den Reiter Umfrage zu wechseln. Die Teilnahme ist ganz einfach und selbstverständlich auch anonym. Wir blenden Ihnen jetzt 4 Fragen ein mit ausgewählten Antwortmöglichkeiten. Und dann schauen wir uns die Ergebnisse gemeinsam hier live an. Ich gebe Ihnen noch einen Moment Rüstzeit. Und dann starten wir mit der ersten Frage, die da lautet, wo stehen Sie eigentlich gerade? Sind Sie noch im Prüfprozess, um zu schauen, ob die eigene Praxis überhaupt für Sie in Frage kommt? Sind Sie sich schon sicher, dass Sie gründen wollen, stehen aber vielleicht noch ganz am Anfang? Sind Sie schon mittendrin, statt nur dabei, also kurz vor Eröffnung vielleicht? Oder sind Sie sogar in der Position, dass Sie sich vor kurzem bereits niedergelassen haben? Bitten einmal um Ihre Stimme und es füllt sich schon und wir sehen hier, dass die meisten von Ihnen, etwa die Hälfte, sagt, ich bin mir sicher, dass ich gründen möchte, aber ich stehe noch am Anfang. Und weitere 45% aktuell, ich prüfe noch, ob eine eigene Praxis für mich in Frage kommt. 6% sind mittendrin, jetzt sind es 11%. Wunderbar, ganz lieben Dank. Dann würde ich direkt übergehen zur zweiten Frage, die da lautet, welche Niederlassungsform denn für Sie am ehesten interessant ist. Ist es die Gründung einer neuen Praxis, also von der Pike auf nochmal neu? Ist es die Übernahme einer bestehenden Praxis? Möchten Sie in eine Praxisgemeinschaft oder in eine BAG einsteigen? Oder überlegen Sie sich, ob Sie sich erstmal nochmal anstellen lassen, um dann gegebenenfalls sich später beteiligen zu können? Vielleicht sind Sie sich aber auch noch unsicher. Auch hier einmal bitte Ihre Antwort. Und da sehen wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Einstieg in eine Praxisgemeinschaft oder die Übernahme einer bestehenden Praxis. Das ist ganz interessant, das wechselt sich hier ständig ab. Aber auch die Gründung einer neuen Praxis ist für etwa ein Viertel von Ihnen relevant. Das finde ich sehr spannend. 16% sind sich noch unsicher. Jetzt zeichnet sich ein klares Bild. Die Übernahme einer bestehenden Praxis scheint die favorisierte Option zu sein, sodass wir einmal zu Frage 3 übergehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, warum möchten Sie sich denn eigentlich niederlassen? Und ich weiß natürlich, dafür gibt es immer verschiedene Gründe, aber bitte suchen Sie einmal das aus, was aus Sie am ehesten zutrifft. Ist es der Wunsch, unabhängiger zu sein, der eigene Chef oder die eigene Chefin zu sein? Vielleicht sind es bessere Einkommensperspektiven oder auch die eigene fachliche Vorstellung umsetzen zu können? Ist es der Punkt, dass Sie sagen, die Work-Life-Balance, die möchte ich selbst gestalten? Oder geht es Ihnen eher auf den langfristigen Blick, Vermögensabsicherung und Vermögensaufbau? Und schon trudeln die ersten Antworten ein. Der Wunsch nach Unabhängigkeit führt hier an. Und dann haben wir wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Einkommensperspektiven und natürlich die eigenen fachlichen Vorstellungen umzusetzen. Das ist nochmal ganz spannend, wie sich das hier entwickelt. Aber der Wunsch nach Unabhängigkeit und den eigenen Entscheidungen und der Freiheit in der Berufsausübung ist hier ganz weit vorne. Und damit komme ich zur letzten und ehrlich gesagt auch zur wichtigsten Frage, nämlich welches Thema Sie aktuell am meisten beschäftigt. Auch hier haben wir Ihnen nochmal Möglichkeiten vorgegeben. Geht es Ihnen am ehesten um Finanzierung und Fördermöglichkeiten? Ist das das Thema, was Sie am meisten interessiert? Oder wie finde ich den richtigen Standort? Und hat es eigentlich mit dem Thema Praxisbewertung auf sich? Sind es rechtliche und steuerliche Fragen, Personal- und Praxisorga? Oder ist das Thema Marketing für Sie am relevantesten im Moment? Oder haben Sie die meisten Fragezeichen bei der wirtschaftlichen Optimierung einer Praxis? Und auch hier sehen wir schon mal, dass mehr als die Hälfte sagt, Standortwahl ist sehr interessant für mich und auch das Thema Praxisbewertung, genau wie Finanzierung und Fördermöglichkeiten, als auch rechtliche und steuerliche Fragen. Dann kommt Personal- und Praxisorga. Marketing bildet das Schlusslicht. Und ich kann Ihnen schon mal verraten, dass das genau die Themen sind, auf die wir gleich gemeinsam eingehen werden. So langsam zeichnet sich ein Bild ab und ich sage an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank für Ihre Teilnahme. Diese Ergebnisse helfen uns sehr und zeigen uns, wo Sie aktuell stehen. Und genau darüber möchte ich jetzt mit meinen Gästen sprechen, denn wer könnte uns besser durch die Welt der Praxisgründung führen als Menschen, die genau das in ihrem Alltag tun oder die, die es gerade erst hinter sich haben? Ich begrüße deshalb heute bei mir im Studio Dr. Luzi Reis. Sie hat in Göttingen Zahnmedizin studiert und nach dem Examen in Berlin und Essen als angestellte Zahnärztin gearbeitet. Und vor ziemlich genau einem Jahr hat sie sich ein Herz gefasst und sich dann im Essener Südviertel niedergelassen mit einer eigenen Praxis mit dem Schwerpunkt Endodontie. Man könnte also unterstellen, es gibt eine gewisse Vorliebe für Wurzelkanalbehandlungen, die vielleicht außerhalb der Zahnarztwelt nicht ganz geteilt wird. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Reis. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Wunderbar. Dann sage ich herzlich willkommen auch an Dr. Roland Flassbart. Er ist Fachanwalt für Medizinrecht in der Kanzlei SOH in Essen und seit knapp 20 Jahren berät er Ärzte, Zahnärzte und Unternehmen, unter anderem bei Praxisübertragungen und bei allen rechtlichen Fragen rund um die Praxisgründung. Das heißt, wenn es kompliziert wird, sind Sie der richtige Ansprechpartner. Herzlich willkommen.
Ja, genau. Dankeschön für die Einladung.
Und als Dritten im Bunde begrüße ich Marcel Berger. Marcel ist Praxisberater der APO Bank hier im wunderschönen Nordrhein. Er begleitet seit vielen Jahren Existenzgründung. Man könnte sagen, mittlerweile auch mit einer Vorliebe für Zahnärzte. Und er weiß genau, worauf es ankommt und vermutlich auch, an welchen Stellen es erfahrungsgemäß besonders spannend wird. Lieber Marcel, schön, dich hier zu haben.
Danke, Nora.
Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben ausgewiesene ExpertInnen uns an die Seite geholt, die Ihnen nun ganz wertvolle Einblicke und praktische Tipps geben. Und auch Sie sind herzlich eingeladen, sich aktiv einzubringen. Sie haben nämlich die Möglichkeit, uns Fragen zu schicken, die ich dann hier live vorlese und an unsere Experten weitergebe. Die können Sie über den entsprechenden Reiter einfach einreichen. Und wir versuchen natürlich in unserer gemeinsamen Zeit, so viele von diesen Fragen zu beantworten, wie wir schaffen. Unser Ziel ist es, dass Sie am Ende Ihrer eigenen Praxisgründung ein Stück weit näher gekommen sind. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Frau Dr. Reiß, ich würde gerne bei Ihnen beginnen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückdenken, wie haben Sie eigentlich die Zeit in der Anstellung erlebt? Anscheinend sind ja noch viele unserer Zuschauer genau in diesem Stadium. Und was war der Moment, wo Sie gesagt haben, so, jetzt reicht's, jetzt mache ich mich selbstständig?
Also ich würde fast sagen, dass die Idee einer zukünftigen Selbstständigkeit vielleicht immer so ein kleines bisschen im Hintergrund mitgewabert hat. Ich glaube, das bringt unser Berufsstand häufig ein bisschen mit sich. Und für mich war es aber erstmal wichtig, dass ich mich fachlich gut aufstelle und ich wollte wirklich in diesem Spezialgebiet Endodontie, Wurzelkanalbehandlung, also einfach richtig, richtig gut werden, bevor ich diesen nächsten Schritt gehe. Und ich mache das jetzt seit 15 Jahren, habe es also in unterschiedlichen Konstellationen im Angestelltenverhältnis gemacht und habe sozusagen die Zeit genutzt, um mir ein Behandlungskonzept zu erarbeiten und Qualitätsmanagement zu erarbeiten. Und ja, habe mir also so irgendwann festgestellt, okay, also wenn ich weiter hochmoderne Zahnmedizin auf einem gewissen Niveau praktizieren möchte, dass ich einfach mit der Technik, mit den Materialien, mit dem Konzept so arbeiten möchte, wie ich es mir vorstelle, ohne Kompromisse oder zumindest einen Einfluss auf die Kompromisse zu haben, dann geht es nur mit der Selbstständigkeit. Mhm. So, und gerade in meiner persönlichen Situation mit diversen kleinen Kindern ist es auch so, für die Planungsfreiheit und die Flexibilität ist es in meinen Augen eine super Lösung.
Und das ist ja super spannend, da würde ich gerne anknüpfen, denn Sie haben mir ja verraten, und das finde ich besonders beeindruckend, Sie waren während der Gründung hochschwanger mit dem dritten Kind. Ist jetzt vielleicht auch nicht die alltägliche Situation. Warum hat sich das für Sie genau richtig angefühlt und wie haben Sie das denn alles unter einen Hut gekriegt?
Also, genau. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es so, dass, wie Sie ja schon richtig sagten, es war ja die dritte Schwangerschaft. Also in der dritten Schwangerschaft ist man vielleicht so ein bisschen routinierter, was das anbelangt, und etwas entspannter. Und würde man jetzt vielleicht bei der ersten Schwangerschaft, beim ersten Kind nicht so machen. Ja, tatsächlich war das so, dass ich also am Tag vor Geburt meines dritten Kindes, also den Schlüssel, den Sie gerade gezeigt haben, entgegengenommen habe. Und ab da ging es dann Vollzeit los. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf die Frage, wie kriegt man das alles unter einen Hut, gibt es natürlich genau gar keine Standardantwort, egal was Instagram-Memes einem vorgeben. Am Ende des Tages muss man irgendwie versuchen, sich so gut wie möglich zu organisieren. Und man muss irgendwie im Team mit allen Beteiligten arbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es als dieses Familienleben parallel zu diesem ganzen Gründungswahnsinn, in dem man dann irgendwie steckte, habe ich als total geniales Gegengewicht empfunden. Mhm. Weil man ist ja total schnell dabei, dass man in dieser Planung von Hölzchen auf Stöckchen und jetzt gucke ich mir aber nachts um 12 noch mal irgendwas an. Und da, in dieser Position war ich ja gar nicht, weil es gab zu einer bestimmten Uhrzeit einen Cut und da musste ich eben die Dinge erledigt haben, weil dann brauchten mich andere Menschen und dann hatte ich einen anderen Job sozusagen, was mir eine unheimliche Effizienz, wenn ich das mal selber so sagen darf, eingehandelt hat, erfreulicherweise, wovon ich natürlich jetzt auch tagtäglich profitiere in der Praxis.
Und bei Ihnen gab es ja noch eine Besonderheit, denn Sie haben neu gegründet. Das heißt, Sie sind nicht den Standardweg gegangen und haben eine bestehende Praxis übernommen. Warum haben Sie sich dafür entschieden und gab es dann Themen, mit denen Sie sich vielleicht besonders auseinandersetzen mussten? Ich denke da zum Beispiel an die Standortsuche.
Genau, also Neugründung, das war relativ einfach, würde ich sagen, diese Entscheidungsfindung, was natürlich einfach mit meiner Spezialisierung zu tun hat. Weil für mich macht es jetzt nicht wahnsinnig viel Sinn, eine tolle etablierte Praxis zu übernehmen, die vielleicht einen völlig anderen Schwerpunkt hat und einen Patientenstamm zu übernehmen, den ich gar nicht bedienen würde. Und insofern war das, was ich so als Vision hatte, wie gesagt, auf welchem Standard ich das Ganze durchführen möchte, war für mich nur die Neugründung sinnvoll. Ne? So, und ja, was so den Standort anbelangt, da gibt es natürlich verschiedene Sachen, die man beachten muss. Gerade wieder in meinem Fall, dass ich also eine Überweisungsempfängerin bin, brauche ich natürlich möglichst viele gute Kollegen im Umfeld, die also nah dran sind. Da würde ich jetzt nicht aufs Land gehen. Da war für mich klar, dass ich also irgendwie relativ zentral bleiben möchte. Und ansonsten, ja, diese Klassiker halt. Ne? Wir sind im Ruhrgebiet in Essen. Das heißt, wir brauchen Parkplätze, weil die Leute kommen viel mit dem Auto. Nah an der Autobahn, weil die kommen vielleicht auch mal aus der Stadt nebenan. Gleichzeitig natürlich irgendwie die öffentlichen Verkehrsmittel, dass man da gut erreichbar ist. Genau. Aber es geht auch nicht immer nur um die Patienten, es geht ja auch ums Team. Mhm. Also auch die müssen gut zu einem kommen und gerne zu einem kommen, ohne dass es ein zu hoher Aufwand ist.
Ja, verstanden. Die Gründung ist jetzt ungefähr ein Jahr her, kann man glaube ich sagen.
Ziemlich genau.
Ziemlich genau. Und wenn Sie jetzt mal Bilanz ziehen und auf dieses ein Jahr zurückschauen, wie ist es Ihnen ergangen?
Ich muss sagen, währenddessen, wenn man so drinsteckt, dann, also mir hat es wirklich von vorne bis hinten wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte eine sehr klare Vision, ich hatte einen sehr klaren Plan, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Das hilft, finde ich, sehr, dass man sich so auch durch manchmal schwierige Zeiten irgendwie durchwurschtelt. Und auf jeden Fall gibt es Momente der Verzweiflung und es gibt Momente des Hinterfragens. Und umso mehr hilft es, wenn man eine klare Vision hat und wenn man ein gutes Konzept hat, an dem man sich einfach festhalten kann und sich da sozusagen wieder erden kann. Am Ende des Tages muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, so eine Neugründung, eine Überweisungsfunktion, das ist halt, war ein Kaltstart. Mhm. Und ich hatte das Glück, dadurch, dass ich ja schon seit 10 Jahren in Essen tätig war, bevor ich diesen Schritt gegangen bin, ich habe tolle Kollegen, die mich von Anfang an supportet haben. Insofern war der Start vielleicht nicht ganz so kalt wie vielleicht sonst. Nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass das erste Jahr rum ist und ich finde es ganz toll, dass ich heute hier an diesem Punkt stehen kann und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich habe ein tolles Team, ich habe tolle Kollegen, ich habe tolle Patienten. Ich bin super happy.
Das freut mich total. Besser geht's nicht.
Ja.
Und Sie haben sich ja auch Unterstützung geholt, nämlich den Marcel Berger. Marcel, du hast in deiner Rolle als Praxisberater, begleitest du jährlich ganz viele Existenzgründungen und du hast eben auch Frau Dr. Reiß begleitet. Starten wir mal mit dem Timing. Gibt es eigentlich den richtigen Zeitpunkt für die Existenzgründung? Und wenn ich den dann gefunden habe, was sind so die ersten Schritte auf dem Weg, die ich gehen sollte?
Also den richtigen Zeitpunkt grundsätzlich würde ich sagen, den gibt es erstmal so nicht, sondern das ist immer von den persönlichen, von den persönlichen Voraussetzungen letztendlich abhängig. Also wir haben viele Gründer, die nach der Assistenzzeit schon anfangen, Praxen zu suchen. Wir haben aber auch immer mehr, die vorher in die Anstellung gehen. Ne? Und heutzutage fast jede zweite Frau ist die Existenzgründerin letztendlich. Das bedeutet, wir haben auch eine ganz größere, viel größere Spanne. Wir haben zum einen das Thema natürlich Beruf und Familie. Das heißt, wann ist es überhaupt persönlich möglich, sich selbstständig zu machen? Wir haben auch viele Frauen, die lange in Angestellten-Tätigkeit waren, dann nach der Schwangerschaft oder den Schwangerschaften dann in Angestellten-Tätigkeit erstmal zurückgekommen sind, weil es vermeintlich der sicherere Weg war, und sich dann aber auch nochmal selbstständig machen, wenn die Kinder auf die, zum Beispiel jetzt auf die weiterführende Schule gehen. Ne? Also das heißt, zwischen 32 und 52 ist letztendlich alles dabei. Betriebswirtschaftlich muss man sagen, das werden wir vielleicht gleich nochmal sehen, je früher, desto besser.
Mhm. Verstanden. Was jetzt natürlich ganz viele brennt, interessiert, und ich sag mal Butter bei die Fische. Mit welchen Investitionen muss man denn im Schnitt rechnen, wenn man so eine eigene Praxis jetzt gründen will? Vielleicht gibt es auch Unterschiede zwischen Neugründen oder Übernehmen. Ich glaube, du hast uns was mitgebracht, ne?
Ja, ich habe da eine schöne Folie vorbereitet. Grundsätzlich muss man sagen, die Kaufpreise haben sich in den letzten 2-3 Jahren stabilisiert. Die sind Anfang der 2020er etwas gestiegen. Wir sind jetzt durchschnittlich bei 226.000 Euro Kaufpreis. Da kommen dann noch Investitionskosten dazu, vielleicht neue Stühle, DVT, was auch immer. Sodass wir hier eigentlich konstant so bei 450.000 Euro bis 500.000 Euro vielleicht im Schnitt bei Investitionskosten für die allgemeine Zahnarztpraxis sind. Wenn man dagegen, Sie haben das vielleicht schon gesehen, den Balken sieht, was die Neugründung anbetrifft, da haben wir in den letzten Jahren extreme Kostensteigerungen gehabt. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass wir haben häufig auch Umbauten bei der Neugründung. Das bedeutet, da die Baukosten sind gestiegen. Auf der anderen Seite auch erhöhte Ansprüche von den Gründern, weil wir brauchen dann in der Regel mindestens 5, 6 Behandlungseinheiten, weil man möchte vielleicht auf 2 Behandlungseinheiten selber arbeiten, eine Prophylaxe laufen haben und der angestellte Arzt soll zumindest schon vorbereitete Zimmer haben. Und das zusammen in der Kombination mit DVT, CEREC, das sowieso bei der Neugründung eigentlich standardmäßig reingehört, das bewirkt halt, dass die Kosten für eine Neugründung grundsätzlich deutlich höher sind als bei einer Übernahme. Was jetzt nicht heißen soll, dass es nicht erfolgreich sein kann.
Absolut. Und wir sehen ja auch, dass Fachzahnarztpraxen nochmal ein Schnaps teurer sind, ne?
Ja, genau. Also da muss man dann zwei Dinge vielleicht beachten. Das eine ist natürlich, wir haben viel mehr Zahnarztpraxen als Fachzahnarztpraxen, gerade wenn ich jetzt die Kieferorthopäden sehe. Und wir haben einen ganz anderen Markt. Also gerade bei den Kieferorthopäden, das ist vielleicht so die einzige Fachrichtung, die hier aufgeführt ist, wo ich sagen würde, ich habe mehr Nachfrager als Praxen, die ich zur Verfügung habe. Das ist im zahnmedizinischen Bereich ganz anders. Vor allen Dingen, wenn wir in den ländlicheren Bereich gehen, da haben wir viele Abgeber. Bei der Kieferorthopädie sieht es da ganz anders aus. Und die Verdienstmöglichkeiten auf der anderen Seite sind vielleicht im Schnitt, verdient der Kieferorthopäde noch einen Schnaps mehr als der Zahnarzt. Und das spielt natürlich dann auch auf den Kaufpreis mit ein.
Das ist meine perfekte Überleitung. Wir sind nämlich schon mitten in den Zahlen. Und du hast gerade schon gesagt, nur weil es teuer ist, muss man nicht davon ausgehen, dass es sich nicht lohnt. Und ich glaube, auch das würden wir uns gerne mal anschauen. Wie viel kommt denn am Ende dabei raus? Lohnt sich die Selbstständigkeit? Und auch da hast du uns ein paar Zahlen mitgebracht.
Ja, also selbst wenn wir den Angestellten mit Umsatzbeteiligung, das ist eigentlich so der Standard, sag ich mal, auch der prädestinierte Gründer, der hat in der Regel in seiner Praxis schon eine Umsatzbeteiligung, der verdient im Schnitt 91.300 Euro. Das kann natürlich, je nachdem, wie viel Honorar man erwirtschaftet und was man auch in seiner Praxis, in der man arbeitet, schon alles machen darf, auch mal deutlich höher sein. Aber diese Spanne zu dem durchschnittlichen Gewinn einer zahnärztlichen Einzelpraxis von 242.000 Euro, das ist halt schon extrem hoch. Ne? Also das bedeutet, im Schnitt verdienst du in der Selbstständigkeit 150.000 Euro mehr als im Angestelltenbereich. Und das war letztendlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, betriebswirtschaftlich so früh wie möglich. Weil die 150.000 Euro auf 30 Jahre bedeutet 4,5 Millionen Euro mehr Ertrag. Und wenn ich das Ganze auf 20 Jahre rechne, sind halt vielleicht nur noch 3 Millionen, was jetzt auch nicht schlecht ist.
Würden wir mitnehmen, genau. Gibt es denn Themen, deiner Erfahrung nach, die im Rahmen so einer Gründung häufig unterschätzt werden? Also wo du sagst, da muss man eigentlich mal ganz genau hingucken?
Ja, also Anlaufzeit ist natürlich ein Thema. Bei der Neugründung noch viel mehr, weil wir einfach gar keine Erfahrungswerte haben. Aber auch für Übernehmer ist das ein Thema. Ganz einfach, weil wir zeitversetzte Zahlungen seitens der KZV haben. Also ich muss immer damit einrechnen, dass es im ersten halben Jahr vielleicht höhere Ausgaben als Einnahmen gibt. Gar nicht, weil ich den Umsatz nicht erwirtschafte, aber weil er einfach noch nicht auf dem Konto zur Verfügung ist. Das ist das eine Thema. Bei der Gründung haben wir natürlich ganz viele Themen. Gerade wenn umgebaut wird, Umbau ist ein zweites Thema, also die Zeit, die ich brauche, bis ich eröffnen kann, die wird häufig sehr eng kalkuliert und da sollte ich halt auch entsprechend Puffer berücksichtigen.
Mhm. Herr Dr. Flassbart, idealerweise kommen Sie nicht erst ins Spiel, wenn es brenzlig wird, sondern schon ein bisschen früher. Sie begleiten ja auch jährlich mehrere Übergaben, auch Neugründungen. Was ist denn der Zeitpunkt, wo man Sie ins Boot holen sollte, beziehungsweise was sind so Themen, die da anstehen?
Ja, lustigerweise sind all die Themen, die Frau Reiß angesprochen hat, die Themen, die bei mir nie auftauchen, weil dann läuft's gut, dann hat man sich den Mietvertrag ordentlich angeguckt, dann hat man ein klares Konzept und dann weiß, wo die Patienten herkommen. Wenn all das noch nicht so gesichert ist, dann finde ich es immer gut, mal bei mir vorbeizukommen und mit mir zu sprechen, weil man dann noch ein bisschen Guidance geben kann. Das ist jetzt noch gar keine harte rechtliche Beratung, aber zumindest die ersten Impulse setzen, wo wird es dann rechtlich? Und ein absolutes zentrales Thema ist das Thema Mietverträge. Zumindest wenn man sich neu niederlässt, weil da sehen wir natürlich auch die Sachen, die dann schief gehen, wo der Doktor dann nicht erst geguckt hat, kann ich denn da überhaupt auch noch Kanäle verlegen auf der Erde oder ist das Denkmalschutz oder passt da überhaupt noch eine Röntgenanlage rein? All die Themen werden vielleicht gar nicht so klar gesehen und dann ist hinterher ja, so ein bisschen schwierig, da dann noch nachzuarbeiten. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem es konkreter wird oder wenn man noch nicht sicher ist, wie konkret Kann ich es denn jetzt eigentlich schon spielen? Ab da würde ich mal anrufen. Gar nicht, um jetzt schon den ersten Kaufvertrag durchsehen zu lassen, sondern einfach nur, um mal einen Kontakt herzustellen und zu sehen, wann wird es denn wirklich richtig und wichtig, auch mit einem Anwalt zu sprechen. Da sind ja auch alle Themen, die Frau Reiß gerade angesprochen hat. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man aus einem Anstellungsverhältnis heraus mit seinen Patienten und Zuweisern, die man dann ja schon hatte, sich 2 Kilometer weiter niederlassen kann. Jetzt mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen so war, aber sondern da kann es eben auch vertragliche Verbote geben. Da muss man gucken, sind die überhaupt wirksam, welche Konsequenzen hat das. Und da ist es gut, mal früh zu sprechen, gar nicht, wie gesagt, um dann schon eine erste harte rechtliche Prüfung von irgendwas zu haben, sondern nur um sich mal auszutauschen, wie ist das Konzept, da geht es um eine Neugründung, geht es um einen Kauf und worauf muss ich denn eigentlich achten?
Okay. Jetzt dürfen Sie nicht antworten mit dem typischen, es kommt drauf an. Ist es rechtlich gesehen einfacher, neu zu gründen oder zu übernehmen?
Es ist...
Ich hab's gesagt.
Ja, danke. Nee, es ist immer, also für mich in der rechtlichen Beratung ist natürlich die Neugründung einfacher. Ne? Was muss ich da machen? Ich muss einmal mit der Gründerin sprechen, zeig mir mal den Mietvertrag. Funktioniert das alles, was du davor hast? Also jetzt weitere Beispiele, wenn ich eine Neugründung in der Kieferorthopädie habe, wo ja schon der Markt so ein bisschen aufgeteilt ist, dann, und ich sage, ich mache das jetzt hier, weil ich genau weiß, da kommen in das gleiche Gebäude noch Kinderzahnärzte rein, da verhandelt der Vermieter, dann ist es auch wichtig, dass in dem Mietvertrag, den der Doktor dann abschließt für seine Neugründung in der Kieferorthopädie, drinsteht, du bist aber verpflichtet, lieber Herr Vermieter, da auch genau diese Kinder oder Kinderzahnärzte aufzunehmen und sie dazu zu bringen, da auch eine Kinderzahnarztpraxis zu betreiben, weil nur dann funktioniert es auch mit meinen Laufwegen, die ansonsten ein bisschen schwieriger sind. Also nicht jeder hat das Glück, ein solches Spezialgebiet neu aufstellen zu können, über seine langjährige Expertise schon genug Zuweiser zu haben, um sowas von Anfang an ins Laufen zu bringen.
Sie haben es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, da gab es so ein paar Fallstricke, so ein paar typische Stolpersteine im Rahmen von Niederlassungen, die vielleicht auch zu Verzögerungen im Prozess führen oder im schlimmsten Fall richtig teuer werden können. Haben Sie mal so 1, 2 Beispiele für uns, wann das mal der Fall war? Ohne jetzt Angst machen zu wollen?
Man muss da auch gar keine Angst vor haben, weil was Frau Reiß ja gesagt hat, ist ja absolut richtig. Man macht sich Gedanken und ich fand auch die Umfrage gerade sehr interessant. Man macht sich genau Gedanken um diese 3 Sachen. Was will ich denn eigentlich besser haben? Ich will mein eigener Herr sein, ich will eigene Verantwortung haben und in der Regel funktioniert das auch. Wenn ich nicht aufpasse, kann es mal schief gehen. Ich bezahle sehr viel Geld für eine Praxis, pass nicht auf und dann gibt es die Situation, dass der abgebende Doktor hoch und heilig gesagt hat, er will sich ein Haus auf Mallorca kaufen, das auch tun wollte, aber dann ist sein Verkäufer abgesprungen, jetzt hat er kein Haus auf Mallorca, was macht er dann? Immer den ganzen Tag zu Hause sitzen, ist auch blöd, aber in der Praxis nebenan ist ja noch irgendwie jemand ausgeschieden, ach, dann mache ich da doch weiter. Und wenn ich dann als Käufer einer solchen Praxis kein vernünftiges Wettbewerbsverbot vereinbart habe mit demjenigen, der den Kaufpreis bekommen hat und der sich in der Tür nebenan niederlässt, dann habe ich natürlich erstmal ein Downsize in den Patientenzahlen. Also das ist auch ganz normal, da muss sich auch keiner drum grämen. Und das ist, wenn Sie so wollen, sicherlich teuer, weil das nicht den erhofften Umsatz macht, den Herr Berger vorher prognostiziert hat. Und dann wird es erstmal ein bisschen kribbelig in der Finanzierung. Aber wenn man genau das tut, was auch Frau Reiß angesprochen hat, sich im Vorfeld gut vorzubereiten, mit den Leuten zu sprechen, sich auch im Umfeld umzuhören, ein eigenes Konzept zu haben, dann funktioniert es nach einer Delle auch meistens gut.
Mhm. Vielen Dank.
Eine Ergänzung noch, also was habe ich bisher gesehen an Sachen, die wirklich schief gegangen sind, wenn man, das war also zuletzt auch eine Neugründung, ganz tolle Praxis, ganz tolle Lage, im Kudamm, wo rundherum schon viele, viele andere Praxen waren und sich dann auf sowas relativ Allgemeines wie ästhetische Zahnmedizin zu spezialisieren, ist maximal anspruchsvoll. Dann muss ich ein gutes Marketing haben. Wenn das nicht funktioniert, dann nützt mir auch mein bester Mietvertrag nichts, dann funktioniert es halt nicht. Mhm. Und dann habe ich eine hohe Ausgabenseite und also, ne, wir haben es ja gesehen, sehr teuer, so eine Neugründung. Und kriegt die Patienten nicht rein und dann da scheitert es dann. Also es ist selten rechtlich, häufiger eher konzeptuell.
Ja, verstanden. Frau Dr. Reiß, jetzt sind Sie so schön eingekreist von den Herren an Ihrer Seite. Und das waren ja auch wichtige Partner für Sie im Gründungsprozess. Ich habe es eben schon gesagt, Herr Berger hat Sie im Rahmen der Gründung begleitet. Sie wurden auch von der Kanzlei begleitet. Wie ist es denn? Was kann man selbst machen? Und wo braucht man wirklich Profis?
Oh, das kommt ja total aufs individuelle Skillset an, würde ich sagen. Bei mir war es so, dass wir so Sachen wie Praxisdesign, Praxiskonzept, Controlling, konnte ich ganz gut im näheren Umfeld abgedeckt kriegen. Gerade so die Finanzierungsgeschichte, da braucht man auf jeden Fall einen seriösen Partner an der Seite. Aber auch das, was Sie, Herr Flassbart, schon gesagt haben, im Vorfeld braucht es natürlich auch, also bevor es überhaupt mit dem Kredit losgegangen ist, sage ich mal, braucht man ja verschiedene Dinge, die man irgendwie mal prüfen muss, mal durchsprechen muss, wo man als Zahnarzt, Zahnärztin natürlich nicht das Fachwissen hat, obwohl man während einer Gründung selbstverständlich Anwalt, Steuerberater, Marketinggenie, Schreiner, Elektriker und so weiter sein muss, empfehle ich schon, so ein paar Dinge vorher einmal abzuklären, wofür es auch ein gewisses Budget braucht, bevor, wie gesagt, man überhaupt näher diese Straße runtergeht. Und dass man da auch wirklich die Kosten so ein bisschen im Blick behält, wie viel Beratung kann und will ich mir leisten und so, das ist wichtig. Und ich glaube, was auch wahnsinnig wichtig ist, ist, sich mit Kollegen und Kolleginnen zu unterhalten, die diesen Weg schon mal gegangen sind. Und da eine gute Auswahl zu treffen an Leuten, die einem auch ehrliche Meinung sagen, die auch mal über das Finanzielle sprechen, über Umsatzziele, über diese ganzen Geschichten. Da hatte ich Glück, dass ich gute Leute in meiner Corner habe. Aus irgendwelchen Gründen ist es immer schwierig, über Geld zu sprechen, aber ich glaube, dass wir da auf jeden Fall weniger Ellbogen, mehr Support brauchen, dass wir uns gegenseitig einfach weiterhelfen.
Ja. Und auch, wie Sie es nochmal beschreiben, ich glaube, auch für viele von den Zuschauerinnen und Zuschauern ist es total spannend, nochmal aus Ihrem Mund zu hören, warum Selbstständigkeit eigentlich eine gute Idee ist. Weil wenn wir die Angestellten fragen, was sind Vorbehalte gegenüber der eigenen Praxis, dann kommt immer, es ist viel Bürokratie, es ist viel Arbeit, es ist eine hohe finanzielle Verpflichtung und Personalsuche, gerade bei Zahnärzten, scheint ein Riesenthema zu sein. Wie erleben Sie diese Themen persönlich in Ihrer Praxis?
Also, ich habe es ja 15 Jahre ausprobiert, habe mich ganz bewusst jetzt für die Selbstständigkeit entschieden. Thema Bürokratie ist, glaube ich, in Deutschland immer so, dass die ein bisschen zu hoch eingestuft wird, würde ich jetzt mal so pauschal behaupten. Tatsächlich ist es so, ich habe jetzt keinen wirklichen Vergleich. Ich bin ja jetzt erst eingestiegen. Ja? Ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, vor 20 Jahren war alles besser. Keine Ahnung, das ist vielleicht ein Vorteil, ja? So eine gewisse Unwissenheit, wie es vorher war. Am Ende des Tages, auch da hilft mir meine Spezialisierung weiter, denn ich habe ja nicht diesen, riesigen Verwaltungsapparat. Es ist relativ begrenzt, das Feld, was sich natürlich in alle Bereiche dann reinzieht. Ja? Ich habe auch ein kleines Team. Ich sehe nicht 50 Patienten am Tag, ich sehe 5 Patienten am Tag. Das heißt, für mich ist das alles natürlich schon nochmal ein anderer Aufwand, sehr viel detaillierter, aber eben nicht ganz so umfangreich. Und insofern komme ich gut klar. Der Arbeitsaufwand wäre jetzt aber auch nichts, was mich davon abgehalten hätte. Ja, also mir war schon sehr bewusst, bin mit offenen Augen da reingegangen, was das bedeutet. Ja, man ist permanent ansprechbar, man ist auch für alles wird man zur Verantwortung gezogen, selbstverständlich. Dazu muss man bereit sein. Ich glaube, dass es das absolut wert ist. Aber man muss wirklich seine Partner gut prüfen. Sie hatten das eben angesprochen mit dem Umbau und solchen Geschichten. Ja, also so große Investitionen wie Praxisumbau oder auch die Praxiseinrichtung, da braucht man wirklich Partner. Und da kann ich nur empfehlen, wenn man sich für eine Firma, ein Depot, was auch immer entschieden hat, dass man mal mit Leuten spricht, die mit den Leuten zusammengearbeitet hat, dass man sicher ist, das sind Leute, die einem auch zur Seite stehen, wenn irgendwas schief geht, die Verantwortung übernehmen, dass man nicht am Ende alleine dasteht. Weil dafür ist tatsächlich die Investitionssumme zu hoch bei einer Neugründung.
Ja. Sie haben eben so schön gesagt, aber das ist es wert. Mhm. Deshalb frage ich noch mal, wenn Sie so zwei große Vorteile der Selbstständigkeit benennen müssten, welche wären das?
Ich fürchte, es wird mehr werden. Ich glaube, die Vorteile überwiegen ganz eindeutig. Und das Erste ist, dass ich wirklich einen Arbeitsplatz erschaffen kann. Das ist im Prinzip meine Grundmotivation gewesen. Ich möchte einen Arbeitsplatz haben, wo ich jeden Tag für den Rest meines Berufslebens gerne hingehe. Ja, der also was die Räumlichkeiten, das Interieur und so weiter anbelangt. Ich möchte für mein Team einen Arbeitsplatz haben, wo jeder ohne Bauchschmerzen zur Arbeit gehen kann, wo wir es nett miteinander haben, wo wir uns respektvoll begegnen, wo wir uns unterstützen und wo wir einfach ein richtig gutes Team sind. Ja, das ist für mich das Allerwichtigste. Und für das größte Kompliment für mich und mein Team ist es, wenn ein Patient aufsteht und sagt, boah, also unsere Termine sind sehr lang, ja, 1,5 Stunden. Ich arbeite unter dem Mikroskop mit Vierhandtechnik. Das sagt den Kollegen, die uns zuschauen, viel. Aber wenn die Patienten aufstehen und sagen, diese quasi nonverbale Kommunikation zwischen mir und der Stuhlassistenz und wie wir im Team gearbeitet haben, das wäre so besonders beeindruckend gewesen. Und dann wissen wir alle, wir haben unseren Job richtig gemacht. Mhm. Und das ist im Prinzip auch die Antwort auf das Thema, wie findet man Personal und so. Ja? Also Geld ist Gehalt und so weiter, ist, glaube ich, lange nicht mehr das Wichtigste. Ja? Und da wird man sich schon irgendwie einig werden, wenn die Vorstellungen nicht völlig absurd sind. Aber ich glaube, wenn man es nicht schafft, die Leute zu integrieren und dazu zu bringen, dass sie hinter dem Unternehmen stehen und das Unternehmen verkörpern. Und das funktioniert nur, wenn man die Leute gut behandelt und eben gut im Team arbeitet. So, und ansonsten wird man immer und immer wieder Personal suchen müssen, glaube ich.
Ganz wichtiger Punkt. Marcel, jetzt gehen wir noch mal ans Eingemachte und mal richtig rein in die einzelnen Schritte der Gründung. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, die Entscheidung ist gefallen, ich möchte mich selbstständig machen. Jetzt ist ja die erste Frage, wo geht's hin? Also der Standort. Welche Faktoren sind da entscheidend?
Ja, ich glaube vorher, bevor die Frage nach dem Standort kommt, ist erstmal die Frage, wie soll meine Praxis aussehen? Weil Frau Dr. Reiß, die hat das gerade so toll letztendlich beschrieben, da war eine Vision, da ist unternehmerischer Spirit da und da sie wussten genau, wo wollen sie hin und wie soll die Praxis sein. Und das ist letztendlich das Erste und das ist das, was ich auch vielen und allen meinen Gründern empfehle, als Erstes zu überlegen, Mensch, malt euch doch mal, geht mal auf einer grünen Wiese eure Traumpraxis. Schaut, was wollt ihr machen, Leistungsspektrum. Wie sollen die Lieblingspatienten aussehen? Wo soll die Praxis sein, ist dann das Thema Standort. Und das vielleicht als allererstes. Und wenn ich weiß, wie die Praxis aussehen soll, dann ist dann der zweite Schritt, welcher Standort passt denn dorthin? In welchem Standort passt die Praxis? Möchte ich unheimlich vielen Menschen helfen? Dann ist es eher ein Standort, wo viele Einwohner sind. Möchte ich viel, viel Zeit für meine Patienten haben? Dann ist es vielleicht ein anderer Standort. Aber je nachdem, was da die persönliche Priorität ist, sollte letztendlich dann die Standortwahl auch ausfallen.
Genau, und wir haben da ja auch ein Angebot, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nämlich die kostenfreie Standortanalyse.
Genau, das ist letztendlich dann der zweite Schritt. Wenn denn dann der, es kann ja auch sein, dass sie zwei Standorte haben. Und dann da hat man ein Gefühl und da denkt man, ach Mensch, da könnte das gut passen und da ist gerade eine Praxis frei und ich glaube, dem Standort ist vielleicht auch noch nicht so viel Wettbewerb. Und dann ist unsere Standortanalyse letztendlich total Gold wert, weil dann können wir nämlich dieses Gefühl mit Daten hinterlegen. Und dann könnten wir sagen, Mensch, ja stimmt, da hast du vollkommen recht, die Einwohnerzahl im Vergleich zu den Zahnärzten, die ist vielleicht besonders gut, besonders attraktiv oder an dem Standort ist besonders hohes Einkommen oder ein besonders hohes Privatpatientenanteil zu vermuten. Und dann können wir halt diesem Gefühl halt, entweder können wir sagen, ja, das ist halt so oder sagen, Mensch, nee, irgendwie war das Gefühl dann doch falsch. Und dann hat man auch eine Grundlage, um letztendlich eine Entscheidung auch zu treffen, ob der Standort denn wirklich der richtige ist.
Wunderbar. Sie sehen, wir haben Ihnen auch einen QR-Code eingeblendet. Dort können Sie die kostenfreie Standortanalyse ganz einfach beantragen und sich das dann mal einmal selbst anschauen. Und wir haben auch schon eine Frage erhalten, die sich rund um das Thema Standort abspielt. Die ist relativ speziell, wir versuchen es trotzdem. Und zwar schreibt jemand, meine Partnerin, in Klammern MKG und ich, allgemeine Zahnärztin, Schwerpunkt Prothetik, möchten eine Praxis übernehmen oder gründen. Welcher Standort wäre dafür geeignet? Aber hier noch mal eine Spezifizierung, denn ich glaube, es geht um Stadt oder Land. Unser Berater hat uns geraten, im ländlichen Raum zu suchen. Was meinen Sie?
Auf jeden Fall, Entschuldigung, wenn ich kurz reingrätschen darf. Das ist eine gute fachliche Kombi, oder?
Das ist
MKG
das,
und
ja, ich wollte gerade sagen, ich habe da zufällig eine. Ja, tatsächlich eine, also gerne die Daten weiterleiten.
Du hast einen Bestand.
Wenn es in Nordrhein-Westfalen ist, dann kann ich da weiterhelfen. Ja, ja. Das, am ländlichen Bereich ist es häufig einfacher, weil wir merken, dass, also in den Ballungsgebieten ist viel, viel mehr Nachfrage und da ist auch der Wettbewerb viel größer. Wenn ich flexibel bin und die Möglichkeit habe, aus der Großstadt rauszugehen, das muss gar nicht weit sein. Hier in Nordrhein-Westfalen reichen manchmal 10, 20 Kilometer. Dann habe ich häufig viel attraktivere Standortfaktoren, was das Einwohner-Arzt-Verhältnis angeht, was den Wettbewerb angeht. Und da gibt es total tolle, wirtschaftlich attraktive Praxen, die zur Abgabe stehen, die man für faire Preise erwerben kann. Und jeder, der sich vorstellen kann, in ein ländlicheres Gebiet zu ziehen, dem würde ich das auch empfehlen. Ja.
So, jetzt haben wir den, das Szenario so, ich will gründen, ich habe mein Konzept, ich weiß auch den Standort. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, ich habe da zufällig eine. Denn jetzt muss ich natürlich die richtige Praxis finden, wenn ich natürlich eine bestehende Praxis übernehmen möchte, sagen wir mal gesetzt den Fall. Wo finde ich denn jetzt so eine Praxis? Was kann ich da machen?
Ja, also das Wichtigste ist tatsächlich Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk und mit so vielen Leuten wie möglich sprechen. Es gibt Praxisbörsen, die APO-Bank hat die größte Praxisbörse bundesweit. Da sind unheimlich viele Praxen eingestellt. Es gibt Dentaldepots, die auch Praxisbörsen haben. Aber meine Empfehlung ist darüber hinaus auch in Zahnärztenetzwerke zu gehen. Da sind häufig auch Kollegen, die sich vielleicht vorstellen können, in 3, 4, 5 Jahren abzugeben, die das aber noch gar nicht öffentlich gemacht haben. Viele Ärzte, muss man auch sagen, die haben das gerne etwas anonymer. Also die möchten auch gar nicht raus und ihre Praxen in öffentlichen Börsen vorstellen. Also von daher ist der Gang zum APO-Bank-Berater natürlich und das persönliche Netzwerk eigentlich der größte Erfolgsfaktor.
Verstanden. Jetzt sagen wir mal, wir sind einen Schritt weiter. Ich habe eine Praxis im Blick. Mhm. Und der Abgeber oder die Abgeberin ruft jetzt natürlich einen Kaufpreis auf. Und das passt wunderbar zu einer Frage, die wir erhalten haben. Auf welche Zahlen muss ich denn bei der Abgeberpraxis zu Beginn besonders achten? Und wie erkenne ich denn eigentlich, ob so ein Kaufpreis passt?
Ja, letztendlich ist immer der Preis, der passt, den Sie bereit sind, für die Praxis zu zahlen. Also das wird jetzt vielleicht der Rechtsanwalt so ähnlich sagen, aber letztendlich ist es so, ich muss selber, subjektiv muss der Preis für mich passen. Ich kann natürlich mir eine objektive Meinung holen und das Ganze nochmal belegen. Wir haben zum Beispiel eine Praxiswertanalyse. Da sind zwei Faktoren besonders wichtig. Das eine ist, wie ist die Praxis ausgestattet? Wie sind die Vermögenswerte? Wie alt sind die Behandlungsstühle? Gibt es DVT, ETC und das zweite ist dann der ideelle Wert. So viele Ärzte sagen auch der Wert des Patientenstammes und der bemisst sich in der Regel vom Ertrag. Also alle Vermögenswerte zusammengenommen zuzüglich zu dem ideellen Wert der Praxis gibt einen Gesamtwert, einen objektiven. Ja, und das ist schon mal ein Ansatzpunkt. Wir werden dann darüber hinaus auch noch die Marktwerte aus. Das ist dann die Frage, ist denn der Preis, der die Praxis objektiv wert ist, kann man den auch am Markt tatsächlich erzielen? Das kann schon mal sein. Im ländlicheren Bereich ist es häufig so, dass die Marktwerte etwas niedriger sind. Es kann aber auch sein, dass die Marktwerte höher sind. Und das zusammen gibt eigentlich schon eine gute Einschätzung, Einwertung, ob denn der Kaufpreis, der aufgerufen wird, so in etwa realistisch ist.
Ich habe hier eine Hand gesehen. Sie haben gezuckt.
Jetzt wollte ich auch noch mal was sagen. Gar nicht zum Thema Praxisbewertung, das ja komplex genug ist. Und da ist man, glaube ich, bei der APO-Bank in guten Händen. Aber was ich sagen wollte, ist, ich habe noch nie jemanden gesehen, der es wirklich bereut hat, mal 100.000 oder auch 200.000 Euro mehr auszugeben. Warum? Weil das in der Regel ja man hat ja dann sich auch hoffentlich ein bisschen verliebt in diese Struktur, in diese Praxis und möchte das gerne machen. Und diese 100 oder 200, vielleicht zu viel, wenn man es mal objektiv bewertet, sind erstmal steuerlich absetzbar und hat man, wenn man mit viel Energie und Mut und Freude dann dahin geht, auch schnell wieder reingearbeitet und zwar ohne, dass man das merkt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich nach 3, 4, 5 Jahren geärgert hat, dass er zu viel bezahlt hat. Ich habe auch schon viele gesehen, die gesagt haben, ich hatte da mal eine Praxis, aber die war mir zu teuer. Und dass sie dann hinterher noch immer darüber nachdenken, ist für mich immer ein Signal, naja, jetzt ist mal gemacht. Mhm. So, also ich würde mich nicht von zu hohen Preisen ablenken lassen, ist klar, ne, immer nachverhandeln. Aber wenn man mit Lebensfreude und mit Energie und mit einem schönen Gefühl dahin zu gehen, ist immer unheimlich viel wert. Und der steuerliche Effekt relativiert es immer.
Ich habe da jetzt einen Kunden im Kopf, bei dem war das genau so. Der hat mir hinterher gesagt, Mensch, Herr Berger, ich weiß, ich habe 50.000 Euro mehr gezahlt, als die Praxis eigentlich wert ist, aber die ist 5 Kilometer von mir zu Hause entfernt. Meine Frau ist Psychotherapeutin, die hat ihre Praxis 300 Meter weiter. Und ich kann jeden Mittag nach Hause und meine 3 Kinder sehen. Und
Lebensqualität.
Genau.
Ja, absolut.
Und wir finanzieren ja über 15 Jahre in der Regel. Und 45.000 Euro mehr oder weniger bedeuten dann 3.000 Euro mehr oder weniger Umsatz im Jahr. Also 200.
Das sind den Kategorien, mit denen man dann auch in so einer Situation mit dem Geld umgeht. 45.000.
Ganz andere Dimension. Und damit sind wir beim Stichwort, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer brennt, interessiert, nämlich das Thema Finanzierung. Marcel, nochmal letzte Frage an dich. Wie läuft denn so eine Finanzierung ab? Hier ist ganz oft, wie viel Eigenkapital sollte ich mitbringen? Ich versuche mal einmal das zu bündeln und dann geht der Ball an dich. Gibt es ein Alter, wo man zu alt ist, um zu gründen, dass sich das nicht mehr lohnt sozusagen? Angenommen, man möchte ohne Eigenkapital gründen. Welche Sicherheiten benötigt die Bank? In welchem Umfang würden Risikolebensversicherungen notwendig werden? Und wie lange dauert so eine Entscheidung, Prüfung über die Finanzierung? Ich kann das gleich alles nochmal wiederholen, aber du fängst mal vorne an.
Das sind jetzt 5 Punkte. Ich fange mal bei 1 an. Eigenkapital brauchst du nicht. In der Regel ist es so, dass wir 100% finanzieren, auch zusammen mit den Anlaufkosten oder Betriebsmitteln. Das heißt, man muss jetzt nicht erben oder mit Vermögen in die Praxis gehen, sondern es werden 100% finanziert in der Regel. Das erstmal vorneweg. Das macht auch Sinn, weil das Ganze hat noch einen steuerlichen Effekt. Wir haben jetzt leider keinen Steuerberater dabei, der könnte das noch genauer sagen. Aber grundsätzlich ist es so, dass betriebliche Schulden gute Schulden sind, sagen wir immer, weil die kann man steuerlich absetzen. Und deshalb sollte das Vermögen, wenn möglich, im Privaten verbleiben. Klammer auf, viele meiner Kunden haben auch dann noch einen Eigentumswunsch und das Eigenkapital kann man dann lieber für die privaten Wohnwünsche sich sichern, zurückhalten, wie auch immer. Ja. Zweite Frage war?
Welche Sicherheiten?
Sicherheiten. An Sicherheiten stellen wir in der Regel auch auf ihre Arbeitskraft ab, weil das ist letztendlich das Wichtigste, was abgesichert ist. Das bedeutet, in der Regel ist es ja eine Kassenpraxis, die übernommen wird. Das bedeutet, die KZV, Einnahmen, die werden abgetreten. Wir möchten einfach sehen, was über das Geschäftskonto läuft. Auf der anderen Seite, da schlagen wir dann eine andere Frage mit, ist es eine Risikolebensversicherung, die in Höhe des Darlehens letztendlich gestellt wird, weil auch das ist letztendlich wichtig, um ihre Arbeitskraft abzusichern. Was wir noch empfehlen, was nicht jetzt Pflicht ist, ist aber in dem Zusammenhang auch immer das Thema Berufsunfähigkeit nochmal mit anzugehen. Weil wenn Sie nicht mehr arbeiten können, können Sie kein Geld mehr verdienen, können Sie Ihr Darlehen nicht mehr zurückzahlen.
Verstanden. Und dann war noch die Frage, wie lange dauert so eine Entscheidung, Prüfung der Finanzierung?
Also wenn alles gut vorbereitet ist, jetzt möchte ich jetzt nicht die Kollegen aus der Darlehensabteilung unter Druck setzen, aber wir schaffen das auch schon mal in 3 Tagen. Aber in der Regel sind so 14 Tage, wenn alle Unterlagen vorliegen. Also bei einem Standardfall. Gerade bei einer Übernahme ist die Finanzierung in der Regel relativ einfach, weil wir vorher schon geplant haben, wir machen eine Investitions- und Kostenrechnung. Das heißt, wir nehmen die Zahlen aus der Vergangenheit, planen die in die Zukunft und haben dann wirklich valide Planzahlen, jetzt anders als bei der Neugründung von Frau Dr. Reis. Und dann haben wir auch sehr, sehr schnell eine Finanzierungsentscheidung, wenn die Summe nicht so hoch ist.
Ich will nur sagen, 3 Tage, ich weiß nicht, manchmal ist das ja so, ne, wenn es ganz schnell gehen muss, aber ich finde grundsätzlich so Zeitdruck, sehen Sie wahrscheinlich jetzt ähnlich, nie ein guter Berater, was sowas anbelangt. Also finde ich so 2 Wochen, dass man alles mal ganz in Ruhe nochmal sacken lässt, wahrscheinlich gar nicht so schlecht, oder?
Also nur für die Bearbeitung innerhalb der Bank. Ja. Na, also wir haben ja bestimmte Balken, wir wissen ja auch, können ja sehr gut auch einschätzen. Also das Konzept muss immer so stehen, dass ein Kollege, der den Gründer nicht kennt, das Konzept versteht und auch sagen kann, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann kann es auch recht schnell gehen.
Verstanden. Ja. Herr Dr. Flassbart, jetzt tauchen wir noch mal in die rechtlichen Themen ein. Sie sind sozusagen Herr der Verträge als Anwalt. Welche Punkte sollten denn zwingend in so einen Kaufvertrag oder in so einen Übernahmevertrag mit rein? Und kann ich da nicht eigentlich so einen Standardvordruck aus dem Internet nutzen?
Ja, kann ich nutzen. Was sollte da rein? Und da wird es dann jetzt ein bisschen individuell und kritischer. Es gibt ja zwei Dinge, die ich kaufe. Herr Berger hat es schon erwähnt. A, ich kaufe die materielle Ausstattung. Da muss ich also darauf achten, dass auch wirklich alles das, was mir der Abgeber versprochen hat, genau bezeichnet in diesem Vertrag dann genannt wird und nicht das DVT, das mir versprochen wurde und das auch schon im Lager steht und ja, nee, schreiben wir da noch rein, dann steht es plötzlich doch nicht drin und dann, was ist denn jetzt damit? Und dann ist es halt möglicherweise gar nicht Vertragsgegenstand geworden. Und der zweite wesentliche Punkt, den Herr Berger zu Recht angesprochen hat, Sie kaufen ja den Patientenstamm. Und wenn Sie den Patientenstamm kaufen, funktioniert es eben nur so, wie ich vorhin ja auch schon geschildert habe, es darf auf keinen Fall passieren, dass der Abgeber eine Tür weiter in einer anderen Praxis angestellt wird, Vertretung macht, Vertretung vielleicht noch, aber ne, sich da niederlässt, irgendwas in der Liga. Und das muss vertraglich wasserfest abgesichert sein. Und ich habe generell nichts gegen Do-it-yourself. Ne, in der Zahnmedizin vielleicht was anderes. Jura ist auch so ein bisschen kritisch. Wenn es dann schief geht, dann kommen sie eh angelaufen. Aber da würde ich immer noch mal eine zweite Meinung zu fragen. Und zwar nicht Chat, sondern jemanden, der sich damit auskennt. Weil das von vielen Faktoren abhängt. Wie bewerte ich denn eigentlich ein solches nachvertragliches Wettbewerbsverbot oder Rückkehrverbot? Und das entscheidende Kriterium ist, wie ist denn eigentlich der Kundenkreis? Und der ist bei einem MKGler natürlich anders, oder bei einer Endodontologin ist natürlich anders als bei einer Hauszahnarztpraxis. Mhm. Ja.
Dann gibt es ja neben dem Kaufvertrag noch andere Verträge. Arbeitsverträge sind zum Beispiel ein Riesenthema. Ich übernehme eine Praxis und übernehme damit ja wahrscheinlich auch direkt die Verträge. Oder müssen die neu abgeschlossen werden, müssen die angepasst werden? Vielleicht gibt es gar keine.
Ja, das ist tatsächlich häufig so, dass es die nicht immer nach den Anforderungen des Nachweisgesetzes gibt. Ich muss ja eigentlich dem Arbeitnehmer ein Papier aushändigen, wo alle seine Arbeitsbedingungen draufstehen. Das ist häufig nicht der Fall. Es wurde noch mit Handschlag gemacht, auch vor 20 Jahren noch. Jetzt ist die Praxis dann zum Verkauf bereit und man hat immer noch keinen Vertrag geschlossen. Man übernimmt die Bedingungen der Mitarbeiter erstmal so, wie sie da sind, sollte die dann aber natürlich in einen Vertrag gießen. Das ist auch ein häufiges Thema. Der Doktor hat mir ja versprochen, dass ich noch das und das bekomme. Und der Doktor hat mir bisher aber immer alles Mögliche noch bezahlt. Und jetzt kommst du musst es, ne? Und dann ist der Konflikt erstmal da, macht man das, stand ja gar nicht in den Praxisunterlagen, die ich bekommen habe, macht man es nicht. Und da ist es sinnvoll, möglichst frühzeitig schon solche Konflikte zumindest transparent zu haben und eben Verträge zu gestalten. Auch da kann man natürlich Muster nehmen. Wenn es komplex wird, ist das ungünstig und vor allem, wenn das groß wird, ist es ungünstig. Mhm. Ja, ab 10 Vollzeitkräften würde ich immer sagen, mal genau drauf gucken, was sind denn da eigentlich für Bedingungen, was muss ich da machen?
Mhm. Sie würden gerne was ergänzen?
Ich habe eine Frage.
Ja.
Was ist denn mit, wenn man jetzt eine Praxis übernimmt mit bestehendem Team, Mitarbeiter, und haben die Kündigungsschutz? Also wenn jetzt
ab 10 Vollzeitkräften haben Sie Kündigungsschutz. Also dann muss ich schon eine etwas größere Praxis übernehmen. Und das ist deswegen auch der Hinweis, ab 10 Vollzeitkräften würde ich immer empfehlen, lass uns einmal durch die Arbeitsverträge gehen und mal gucken, ob die auch alle einen haben. Gib mir das Lohnjournal vom Steuerberater und dann den passenden Arbeitsvertrag zu jedem Namen, der da genannt ist. Bis 10 Vollzeitkräften gibt es keinen Kündigungsschutz. Deswegen bin ich dann da auch etwas entspannter, was die Ja, also gerade bei Praxisübernahmen sehe ich es häufig, also Sie wissen es besser als ich, die Stuhlassistenz ist mit dem bisherigen Praxisinhaber gut vernetzt und die verstehen sich und haben über 20 Jahre zusammengearbeitet oder 10, das reicht ja auch. Und dann kommt ein neuer und der hat
eine neue Praxissoftware.
Hat ganz andere Ideen, die Behandlungsabläufe sollen anders funktionieren, vierhändiges Klavier und dann wird es halt... dann kommt der Konflikt und der ist, ich will jetzt nicht sagen fast automatisch, aber der ist nicht selten.
Das ist schon so ein bisschen vorprogrammiert,
ja. Der kommt vor. Und das finde ich jetzt bei der Assistenz noch nicht so dramatisch. Schlimmer wird es, wenn es vorne am Empfang gleich kracht, weil da kommen die Patienten rein.
Der erste Patientenkontakt,
ja. Und da muss es eigentlich gut funktionieren.
Ja. Dritte große Vertragsart, die häufig unterschätzt wird, Mietverträge. Wir haben es eben schon mal gestriffen. Was muss man da zwingend prüfen?
Ja, genau. Also Mietverträge, ich muss erst mal das realisieren können, was ich da machen möchte. Ne? Und wenn, ich habe es jetzt gerade gehört, tolle Kombination bei MKG und Oralchirurgie war es, glaube ich. Wenn mir, und ich habe es ja auch schon gesagt, ne, wenn mir versprochen wird, da kommt noch als Kieferorthopäde, da kommt noch ein Kinderzahnarzt rein, ja, da muss ich das verschriftlichen. Das ist erst mal so, warum gehe ich da eigentlich hin? Das sollte da schon drinstehen. Wenn es nur die Lage ist, ist gut, dann müssen wir da auch, muss man da jetzt nichts weiter dran machen. Dann sehen wir viel Themen, die eher am Rande oder versteckt sind, aber Konflikte herbeiführen können. Erstmal standardmäßig sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man eine vernünftige Laufzeit hat. Die sollte in der Regel mindestens so lange sein wie die Darlehensverpflichtung, die ich halt am Hals habe, weil wenn ich da nicht eine Kohärenz habe, dann stehe ich plötzlich ohne Praxis da, habe aber noch, oder ohne Praxisräumlichkeiten, muss teuren Umzug finanzieren, habe aber noch mein Darlehen gar nicht abbezahlt.
Müssen wir alle Mittag scharf machen, wenn wir das hören.
Der zweite Punkt ist natürlich auch da ein Konkurrenzschutz. Der ist aber bei Zahnärzten in der Regel nicht so dramatisch wichtig. Das haben wir mehr in der Humanmedizin. Wenn ich die Laufwege gebahnt habe, möchte ich natürlich nicht, dass mein Vermieter da dann noch in der Etage drüber eine andere Zahnarztpraxis reinnimmt. Kann man aber auch mal thematisieren. Und dann gibt es viele kleine versteckte Zinken, auch da mal. Ein kleines Praxisbeispiel, war eine große Immobilie, auch eine tolle Praxis, wirklich tolle Praxis, ist super gelaufen, alle total happy. Und dann gab es einen Vermieter, der da einen Verwalter eingesetzt hatte, der sich um alles gekümmert hat. Und dieser Verwalter hatte eine Ehefrau und diese Ehefrau hat einen Gartenbetrieb gemacht. Und also gab es eine Rechnung über 50.000 Euro pro Jahr fürs Rasenmähen. Ah. Und der Verwalter hat das natürlich 1:1 umgesetzt auf alle Mieter. Und alle haben sich gewundert, wieso zahlen wir jetzt für diese Grünpflege so unglaubliche Nebenkosten? Und dann kommen natürlich Diskussionen auf. Und wenn man da dann ein Cap einzieht und sagt, nicht mehr als 1% der Gesamtmiete oder 2%, je nach Standort, hilft das schon mal. Also, und solche Themen geht man dann durch. Ein ganz beliebtes Thema bei Medizinerverträgen ist auch das Umsatzsteuerthema. Wenn Sie einen Neubau haben, hat der Vermieter in der Regel Vorsteuer bei den Baukosten abgezogen, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie mit ihm über die Umsatzsteuer diskutieren, weil der Zahnarzt, der häufig keine vorsteuerabzugsberechtigte Einheit betreibt, es sei denn, er macht ausschließlich ästhetische Zahnmedizin, und es kommt dazu Konflikten. Ab dann würde ich auch spätestens sagen, einmal mit einem Anwalt sprechen, der sich damit auskennt, weil das sonst sehr teuer werden kann. Also was bedeutet das? Der Bauherr hat die gesamten Baukosten um eben die Umsatzsteuer gemindert. Die hat er vom Staat zurückbekommen, weil der Staat sagt, am Ende des Tages zahlt es ja der Endverbraucher. Und dafür musst du aber jemanden haben, der auch umsatzbesteuerbare Leistungen in der Praxis erbringt, in diesem Objekt. Passiert das nicht, wird diese gesamte Vorsteuer, die der Bauherr gezogen hat, vom Finanzamt fällig gestellt. Dann gibt es einen riesen Umsatzsteuerschaden und große Augen. auf allen Seiten. Und das sollte man halt im Vorfeld dann einmal, also spätestens wenn da drin steht, du musst doch bitte umsatzsteuerbare Leistungen erbringen in dem Mietvertrag, bitte jemanden ansprechen, der sich damit auskennt, damit das nicht zu Problemen führt.
Ja, sehr gut. Jetzt ist es ja so, dass 30% als Kooperation starten, also zum Beispiel im Rahmen einer BAG. Und auch hier haben wir eine Frage bekommen, wie kann man sich rechtlich und finanziell innerhalb einer Praxisgemeinschaft Personalkosten, Materialkosten, Miete und so weiter teilen? Und ist es eigentlich auch möglich, dass ein angestellter Zahnarzt quasi nur einem Praxisgemeinschaftspartner zugeordnet ist, also nur bei einer Person angestellt ist?
Ja, das ist möglich. Vertragszahnarztrechtlich ist das bei einer Praxisgemeinschaft auch unumgänglich. Ich muss den ja bei der KZV anmelden. Und wenn ich eine Praxisgemeinschaft habe, habe ich keine gemeinsame Abrechnung, sondern jeder macht seine eigene Abrechnung aus der Sicht der KZV. Das kann sein, dass es praktisch von einer Mitarbeiterin gemacht wird, die bei dieser Gesellschaft angestellt wird. Aber erstmal ist es eine Abrechnung, die bei der KZV ankommt. Und deswegen muss bei der KZV auch dieser Zahnarzt, der tätig wird, bei diesem Doktor oder dieser Frau Doktor angemeldet sein. Und wenn er für beide oder mehrere Gesellschaften einer solchen Praxisgemeinschaft tätig werden soll, muss er bei jeder Praxis, bei jedem Arzt angemeldet sein. Aber es ist auch kein Problem zu sagen, ich bin Kieferorthopäde und stelle mir jetzt noch meinen eigenen Kinder- und Jugendzahnarzt an.
Ja, verstanden. Es haben uns ganz viele Fragen aus dem Publikum erreicht. Die würde ich jetzt einfach mal der Reihe nach abarbeiten und Sie schnappen sich einfach die zu Ihnen passt. Die erste Frage. Würden Sie mir bei vorhandenem Bedarf zu einer Neugründung in der KFO raten? Beziehungsweise ist eine 100% Finanzierung realistisch, wenn die Immobilie noch umgebaut werden muss? Mietpreis wäre am unteren Rand des Mietspiegels. Marcel, ich gucke dich mal an.
Ja, das Konzept muss einfach passen. Ne? Also und gerade bei der Neugründung ist einfach auch wichtig, dass man, ja, dass der Gründer sich im Markt auskennt oder beziehungsweise, wenn es natürlich jetzt ein extrem unterversorgtes Gebiet ist, dann ist es vielleicht auch noch einfacher, aber das kann man natürlich so pauschal nicht sagen. Ne? Also in der Regel ist es so, wenn wir es begleiten, dann würden wir es auch zu 100% begleiten. Also wenn wir sagen, wir vertrauen dem Gründer, wir vertrauen dem Konzept, dann gehen wir es auch zu 100% mit und dann würden wir jetzt nicht sagen, ja, aber wir hätten gerne 100.000 Euro Eigenkapital. Ne? Aber tiefer, konkreter kann man da jetzt keine Aussage treffen.
Frau Dr. Reiß, ich glaube, bei Ihnen wurde auch umgebaut, ne? Mhm. Also die Immobilie ist auch nicht so geblieben, wie sie ursprünglich war.
Nee, ist nicht geblieben. Also ich kann jedem raten, wenn es möglich ist, nehmt einen Neubau. Genau, Altbau ist schön, aber Altbau ist Altbau. Man macht die Wände auf und da sind völlig unvorhersehbare Dinge drin. Aber genau, bei mir war es eine bestehende Zahnarztpraxis, die im Prinzip zugeschlossen wurde. Und da gab es noch eine Dunkelkammer für die Röntgenbilder und so weiter. Also nicht ganz am Zahn der Zeit, würde ich sagen. Insofern, genau, war es im Prinzip eine Kernsanierung, was genau das ist, was man sich wünscht, weil es so schön einfach macht. Mhm. Aber das sage ich jetzt so, im Prinzip ist es natürlich schon so, dass ich es, klar, ja, finanziell ist es aufwendig, aber ich fand es natürlich genial, weil ich habe schon sehr viel umstrukturiert, sage ich mal, und habe es wirklich, ich habe die Laufwege an meine Bedürfnisse angepasst für die Customer Experience und so. Das, was also wirklich so gestaltet haben. Natürlich ist es bei mir jetzt auch ein spezielles Konzept, aber viele Kollegen und Kolleginnen da draußen kennen es vielleicht, ja, wenn der Patient reinkommt, sich hinsetzt und der erste Satz ist, ich hasse Zahnärzte, da freuen wir uns tierisch drüber. Ja, so. Das heißt, so wahnsinnig gern geht das Gros der Patientenschaft nicht unbedingt zum Zahnarzt. Und wenn Sie jetzt Wurzelkanalbehandlung hören, macht das auch nicht unbedingt die Motivation größer. Umso wichtiger war es mir, und da gibt es tatsächlich ganze Dissertationen zu dem Thema, wie gestaltet man eine Praxis, damit der Patient reinkommt und es nicht direkt klinisch und nach Desinfektionsmittel riecht und irgendwie so ist, ne? Sondern irgendwie, dass man sich warm, willkommen fühlt, aufgefangen fühlt und dass man einfach seine Patienten wirklich von vorne bis hinten wirklich gut behandelt und sich um sie sorgt.
Und Letztendlich sind so spezielle Konzepte dann immer Teamarbeit, ne? Also das ist am besten. Am besten ist, wenn man jemanden hat, vielleicht vom Depot, der auch Architekt ist, der die Planung machen kann. Wenn man den Steuerberater hat, der dieses Thema Umsatzsteuer, hatten wir gerade schon gesagt, auch bespielen kann. Wenn man den Rechtsanwalt hat, der vielleicht, wenn man es geschafft hat, mit dem Vermieter Baukostenzuschüsse zu vereinbaren, das Ganze auch entsprechend in einen Vertrag gießen kann. Des Bankberaters und der Bank, die das Ganze dann finanziell auch entsprechend begleitet.
Ja. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, denn eine Frage ist auch, wie viel externe Hilfe sollte man in Anspruch nehmen, sodass man nicht am Ende zu viele Berater um sich hat. Und ich glaube, da dürfen wir noch mal Werbung machen. Wenn man sich jetzt an einen Praxisberater wendet, zum Beispiel bei der APO-Bank, dann hast du ja alle anderen sozusagen an der Hand und bist so ein bisschen Schlüsselfigur an der Stelle, ne?
Das ist eigentlich immer meine Empfehlung auch, weil Frau Dr. Reiß hat es am Anfang auch gesagt, du hast so viele Themen im Rahmen der Existenzgründung, der Niederlassung zu beachten, dass das schon extrem hilfreich ist, wenn man ein Team hat, das auch miteinander spricht. Na, also wenn ich jetzt mit Frau Dr. Reiß spreche und sage, naja, wir müssen das und das noch mit dem Steuerberater klären und sie wird jetzt anfangen, das dem Steuerberater zu sagen und er sagt ihr, ja, aber das muss noch der Rechtsanwalt klären, dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn man ein Team hat, die das im Hintergrund regelt und wo es dann hinterher heißt, Mensch, der Rechtsanwalt, der Steuerberater, der Praxisberater, die Bank, die würden das und das empfehlen aus den und den Gründen und das ist ein Konzept, das kann man so mit begleiten, dann hat man natürlich extrem viel gewonnen.
Und man profitiert natürlich auch wirklich von dem Netzwerk, ja, dass man vielleicht für ganz spezifische Dinge eben noch keinen Ansprechpartner hat, ja, Stichwort externe Abrechnung zum Beispiel, eine Reinigungsfirma, die Gebäudereinigung macht. Also all das sind ja so Sachen, ich meine, man hat so 100.000 Sachen auf der To-Do-Liste und man schafft es auch nicht, sich in alles reinzulesen und so. Und deswegen ist es natürlich immer gut, wenn man dann, wie man zurückgreifen kann, der sagen kann, hier ist die Visitenkarte, geh doch da mal hin, da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht und gutes Feedback gehabt und so. Das hilft natürlich weiter.
Super. Die nächste Frage. Als ausländischer Zahnarzt sehe ich eine große Herausforderung, nicht nur in der zahnmedizinischen Fachsprache, sondern besonders im Bereich Steuer, KZV, Organisation. Was ist Ihre Meinung?
Das geht uns allen so.
Was ist Ihre Meinung, beziehungsweise vielleicht auch die Frage, wo kann man sich informieren, wo kann man Abhilfe schaffen, wer kann einen unterstützen?
Ja, nehme ich gerne. Also wir im Ruhrgebiet haben ja eine relativ hohe Quote an Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist ja so. Oder vielleicht sind wir auch nicht besonders hoch damit. Aber wir, ne, und es gibt dann auch da ja starke Netzwerke. Und auch da gibt es Ansprechpartner, also auch Bankberater, die super Guidance geben können. Wen kann ich denn eigentlich ansprechen? Da sind auch Zahnarztvereine, da sind auch interkulturelle Vereine, die einem helfen, weil man da dann nicht der Einzige ist mit all diesen Themen, die ja berechtigt aufgemacht werden. Aber ja, ich glaube auch, dass auch da der Standort natürlich entscheidend ist. Man kann sich ja schon auch Sprache ist ja wichtig und der Patient geht ja dahin, wo er verstanden wird. Und deswegen kann das auch ein Riesenvorteil sein. Ne?
Klar. Haben wir auch viel. Ne? Also haben wir viel. Es gibt viele ausländische Zahnärzte, die hier Praxen gründen. Und da gilt, wenn das Netzwerk passt, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, denen man vertrauen kann, dann funktioniert das auch wunderbar.
Dann habe ich die Frage, wenn man eine größere Praxis gründen möchte, wir bemühen nochmal das Beispiel von eben, Mund-Kiefer-Gesichtschirurg und ZA in der Kombi, also Zahnarzt in der Kombi, ist es wahrscheinlich, dass sowas außerhalb einer Stadt funktioniert? Sie haben ja eben gesagt, Frau Dr. Reiß, Sie haben sich bewusst für die Stadt entschieden, weil auch MKGler sind ja auf Überweisungen angewiesen. Welcher Zahnarzt würde dahin überweisen, ist die Frage. Gibt es dazu Erfahrungswerte? Oder ein Ratschlag.
Ja. MKG gibt schon mehr Erfahrungswerte, ne?
Ja, also ich habe einige MKG-Neugründungen begleitet, zum Glück auch alle erfolgreich. Die Anlaufzeiten, die waren unterschiedlich. Das ging tatsächlich, das ist jetzt eine subjektive Erfahrung meinerseits, aber da war es in der Stadt etwas zügiger als auf dem Land, aber da war es auch immer so, die Gründer, also sind dann auch häufig zu zweit oder zwei MKGs und ein Oralchirurg. Das ist natürlich nochmal eine Herausforderung, weil ich muss nicht einen Patientenstamm von null aufbauen, sondern zwei oder drei. Das dauert natürlich viel länger. Das muss man auch mit einplanen. Da braucht man auch in den Anlaufkosten vielleicht einen Schnaps mehr mit einrechnen. Aber wenn ich den Standort kenne, wenn ich die Überweisungsstruktur kenne, wenn ich weiß, da ist keiner oder die Zahnärzte, die da sind, die überweisen 50 Kilometer weiter. Und ich auch so offen bin, auf die Zahnärzte zuzugehen, mal jetzt angenommen, es ist eine reine Überweiserpraxis, ist sehr häufig im Bereich MKG, dann kann das auch funktionieren. Aber auch da ist es immer das individuelle Konzept, was passen muss.
Sehr gerne.
Also ich möchte das ergänzen. Ich glaube, also Standort ist da ganz wichtig. Wo ich dann persönlich mehr darauf achten würde, ist, dass ich als MKGler nicht in eine Immobilie gehe, wo schon ein Zahnarzt ist, der von meinen potenziellen Zuweisern als Konkurrent wahrgenommen wird, weil das höre ich immer wieder, kannst du nicht hinschicken, der Patient kommt nicht wieder, der versackt da und das scheint mir eher so ein Thema zu sein. Und eine Kombi MKG reiner Zahnarzt, also Hauszahnarzt, wäre mir da ehrlich gesagt ein bisschen kritisch. Also würde ich schon Wert darauf legen, dass es eine totale Spezialisierung gibt.
Genau, wenn wir jetzt natürlich MKG und Zahnarzt haben, ist es ein anderes Thema, das ist dann... Also dann wird es schwierig mit Überweisungen. Da sind die wenigsten Zahnärzte, die sich dann freuen, weil die Angst einfach, dass der Patient in der Praxis bleibt, vielleicht doch zu hoch ist. Ja.
Frau Dr. Reis, vielleicht nochmal an Sie aus der Praxis. Sie haben es auch erzählt, Sie mussten sich einen Patientenstamm neu aufbauen und ja auch ein Netzwerk an überweisenden Praxen schaffen. Wie sind Sie da rangegangen und haben Sie auch diese Thematiken, wenn ich ihn zurückschicke an den Zahnarzt, auch viele Zahnärzte machen ja Wurzelbehandlungen, kommt er nicht wieder, wie gehen Sie damit um?
Also Patientenstamm habe ich so tatsächlich nicht. Ich sehe die Patienten in der Regel für 2 Sitzungen und dann vielleicht irgendwann mal für einen nächsten Zahn, aber ansonsten gehen die Patienten ja zurück zu ihrem Hauszahnarzt. Bei mir gibt es eine 100%ige Rücküberweisung. Ich mache ja gar nicht viel anderes. Und da können sich die Kollegen also total drauf verlassen. Der Überweisungsauftrag wird ausgeführt. Punkt. So. Und das merken die dann auch, ne? Also ja, Erfahrungsgeschichte am Ende. Und man muss sich natürlich ein Netzwerk aufbauen. Dazu muss man bereit sein, wenn man so eine spezialisierte Neugründung macht. Man muss auch bereit sein, ein Stück weit sichtbar zu werden auf den verschiedenen Plattformen und muss dazu Lust haben. Und dann kann ich empfehlen Stammtische. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich jetzt nochmal als Vorteil zur Selbstständigkeit und Neugründung. Mir macht es extrem viel Spaß, meine ganzen Kolleginnen und Kollegen in meinem näheren und auch weiter entfernten Umfeld kennenzulernen. Dieser Austausch macht mir wahnsinnig viel Spaß und dass man gemeinsam an Fällen arbeitet, die beste individuelle Lösung für den Patienten zu finden, das macht mir viel Spaß. Ich mache viel Referententätigkeit im Bereich Endodontie. Das sind alles so Geschichten, die natürlich helfen.
Mhm. Marcel, jetzt kommt hier noch eine Frage, die zielt so ein bisschen auf eine Zahl ab, die wir ganz am Anfang gezeigt haben. Wie viel bleibt denn vom Praxisüberschuss, wir gehen jetzt mal von den 250.000 Euro aus, letztendlich netto für den Praxisinhaber übrig?
Und eine positive Antwort, bitteschön.
Viel. immer mehr als im Angestelltenbereich. Nein, also wir haben letzte Woche, das war allerdings eine Oralchirurgie, durchgerechnet. Da hatten wir allerdings einen Praxisüberschuss von 350.000 Euro, also 350.000 Euro Gewinn. Da gehen dann Steuern von ab, da geht die Ärzteversorgung von ab, die ich ja selber zahlen muss, da geht die Krankenkasse von ab, da geht das Darlehen von ab, die Tilgung, die muss ich ja aus dem Netto zahlen. Und das haben wir alles letztendlich dann schon runtergerechnet und am Ende hatten wir ein verbleibendes Netto, also das, was der Arbeitgeber jetzt auch analog überweisen würde, von 180.000 Euro im Jahr, bedeutet 15.000 Euro netto pro Monat, was übrig bleibt, was man sich von seinem Geschäftskonto auf das Privatkonto überweisen könnte. Wenn wir jetzt Praxen haben, nicht alle Praxen haben jetzt einen Gewinn von 350.000 Euro, die vielleicht 100.000 Euro weniger haben, aber dann werden wir immer noch so bei 10.000, 12.000 Euro netto liegen.
Kann man mal machen, würde ich sagen. Herr Dr. Flassbart, ist es juristisch sinnvoller, ein MVZ zu gründen als eine reguläre Einzelpraxis, beispielsweise im Hinblick auf Haftbarkeit und Insolvenz?
Ich gebe mal die Frage wegen des zweiten Punkts gleich an Herrn Berger weiter, weil ich glaube, da spielt die Art der Finanzierung auch eine Rolle. Für die Haftungsfälle habe ich eigentlich nie als Arzt ein Risiko mit ganz großen Ausnahmen, kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber was mache ich? Ich schließe eine Haftpflichtversicherung ab. So, der Patient kommt, das passiert. Es ist meistens so, dass die komplexesten Versorgungen diejenigen sind, mit denen man sich am meisten Mühe gegeben hat und die aus der eigenen Sicht dann auch wirklich gut sind, vom Patienten am wenigsten wahrgenommen werden. Gar nicht mal, weil die Zähne irgendwie, sondern weil es ein mentales Thema wird. So. Und in der Situation kommt es dann zur Haftung, dann ist es auch blöd und Schmerzensgeld. Und dann kommt ein Gutachter, der sagt ganz so hundertprozentig, war es nicht. Das passiert, also jeder Gutachter kann immer irgendwas irgendwie besser. Und dann kommt es zur Haftung. Aber wer bezahlt das? Erstmal zahlt die Versicherung. Zumindest das Schmerzensgeld, das Honorar, das ich für all den Bereich, der nicht oder nie brauchbar war, bekommen habe, muss ich möglicherweise auch zurückzahlen. Aber alle anderen Themen covert die Versicherung. Darüber muss ich mir keine Gedanken machen. Mhm. Was wird praktisch passieren? Praktisch wird passieren, dass der Vermieter von mir eine persönliche Bürgschaft haben möchte, wenn ich eine GmbH habe. Die Arbeitnehmer vielleicht nicht, aber in der Regel auch die finanzierende Bank. Das weiß ich aber nicht. Deswegen gleich die Frage nochmal an Herrn Berger weitergegeben. Wo wird spannend, wenn ich eine Einzelpraxis habe, ab dem dritten angestellten Zahnarzt in Vollzeit, weil ich als niedergelassener Einzelpraxiszahnarzt nur 3 Zahnärzte anstellen darf, maximal 3, mal ganz grob, und danach brauche ich eine Genehmigung. Mhm. Oder kriege ich die Genehmigung nicht mehr und dann brauche ich halt eine MVZ. Mhm. So, das ist so die Situation, in der ich das empfehle. Vorher ist ja der große Nachteil, vor allen Dingen die Gewerbesteuer. Ich komme ja sofort in eine Gewerbesteuerproblematik rein. Es wird also teurer als in der Einzelpraxis. Ich habe erstmal weniger Geld übrig. Mhm. Herr Berger, Sie werden das ja nur finanzieren, wenn der Zahnarzt auch persönlich haftet und damit immer, wenn es nicht läuft, auch mit in der Insolvenzthematik drinsteckt.
Genau, da gibt es das schöne Wort, das heißt selbstschuldnerische Bürgschaft. Das bedeutet, selbst wenn Sie in der GmbH finanzieren, dann lässt die Bank sich eine Bürgschaft geben und dann haften Sie trotzdem wieder persönlich. Also haben Sie dadurch letztendlich nichts gewonnen. Was wir aber anbieten als ApoBank, ganz einfach, weil wir das Insolvenzrisiko als sehr, sehr gering anschätzen, wir haben eine sogenannte Airbag-Finanzierung. Das bedeutet, Sie können sich gegen das Insolvenzrisiko absichern. Sie zahlen dann einen etwas höheren Zinssatz und wenn Sie dann aber in den ersten 2 Jahren in die Insolvenz schlittern, so gesagt, dann würde die Bank auf die Restschuld verzichten. Das gibt es. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich bin jetzt 18 Jahre bei der ApoBank. Letztendlich waren alle Konzepte immer so gut umsetzbar, dass das nicht einmal ein Kunde abgeschlossen hat, weil er gesagt hat, dann nehme ich lieber den günstigeren Zinssatz, weil das Konzept ist einfach so gut. Und von 1000 Kunden, die sich niederlassen, schaffen es 998. Und bei den anderen 2 ist es in der Regel ein persönliches Problem. Also das muss man wissen. Die Ausfallquote ist einfach so gering, dass das nicht notwendig ist.
Genau, 2 von 1000 die es an der Stelle nicht schaffen. Nochmal eine Frage zur Wettbewerbsklausel, die Sie eben angesprochen haben. Nach circa 6 Jahren als angestellter Zahnarzt bin ich aufgrund einer Standortschließung entlassen worden. Gilt die Wettbewerbsklausel auch nach einer Betriebsstilllegung oder kann ich mich in der Nähe des bisherigen Standortes niederlassen?
Was darf ich nicht sagen oder was sagen Sie stattdessen? Es kommt drauf an, muss man sich im Einzelfall angucken. Generell ist es so, dass ich erstmal einen Vertrag habe. Aus diesem Vertrag heraus habe ich einen Anspruch auf Entschädigung. Ne, der angestellte Arzt darf mit einem Wettbewerbsverbot nur belegt werden, wenn der Arbeitgeber ihm auch verspricht, dass er einen bestimmten Betrag X nach Ende des Vertrages dafür zahlt, dass er nicht unmittelbar Wettbewerb im Anschluss an diesen Anstellungsvertrag macht. Und da würde ich jetzt mal reingucken, funktioniert das überhaupt? Und vor allen Dingen auch, hat derjenige, der den Betrieb geschlossen hat, nach der Betriebsschließung überhaupt ein Interesse daran, diese Karenzentschädigung, so nennt sich das, zu bezahlen? Und wenn er da kein Interesse daran hat, dann ist das Thema relativ schnell auch erledigt.
Verstanden. Gibt es denn einen Nachteil für den Standortleiter, der Standort hat ja zugemacht, ich meine, kann ja dem, der ist ja...
Ja genau, also ich weiß nicht, was für ein Unternehmen das ist, wenn der Standort geschlossen wird, klingt es nach einer größeren Kette, kann ja auch sein, und die haben in der Regel ja dann auch gar kein eigenes Interesse mehr, an einer solchen Wettbewerbsklausel nachvertraglich dann festzuhalten, es sei denn, sie wollen jetzt irgendwie 300 Meter weiter was Neues aufmachen oder haben schon was übernommen oder so weiter und sagen dann, ja, also da wollen wir die Leute schon noch mitnehmen. Aber das muss man sich angucken. Die sind sehr, sehr schwierig. Als Arbeitnehmer hat man außerdem den Vorteil, man ist bei den Arbeitsgerichten unterwegs, die sehr, sehr protegierend für Arbeitnehmer arbeiten. Ich habe das Thema, haben wir ja nicht nur jetzt in dem zahnmedizinischen Umfeld, sondern das ist ja ein allgemeines Thema über die Medizin hinaus. Und diese nachvertraglichen Wettbewerbsquote gegenüber Arbeitnehmern durchzusetzen, ist außerordentlich schwierig. Ist wirklich außerordentlich schwierig. Und da würde ich, wenn es nicht eine Absprache gibt mit dem Arbeitgeber, immer jemanden fragen, der sich damit auskennt, um mal zu klären, gibt es da nicht einen Hebel?
Dann habe ich hier zwei Fragen, Marcel, an dich. Und ich brauche zwei schnelle Antworten. Die erste: Welches Praxisform wäre am besten, wenn man sich nicht auf 15 Jahre festlegen möchte für einen Standort?
Praxisform? Mhm. Ja, Einzelpraxis.
Okay, gut. Und zweite Frage. Wie sieht es mit einer Finanzierung aus, wenn man schon einen Standort aufgemacht hat, hier steht, diesen auch von der APO-Bank finanzieren hat lassen, und dann einen zweiten Standort in einer anderen Stadt durch eine Finanzierung aufmachen möchte? Ich würde sagen, da meldet man sich am besten, oder?
Ja, melden und... Sie müssen halt in der Lage sein, beide zu bespielen oder zumindest beide unter Kontrolle zu haben. Oder jemand Vertrautes zu haben, der den zweiten Standort leitet. Und dann machen wir das.
Wunderbar. Ich wollte die erste Frage natürlich überhaupt nicht übergehen. Wenn du magst, kannst du es gerne nochmal ausführen. Aber Einzelpraxis vermutlich, weil es nicht so teuer ist, ne? Die Investition nicht so hoch ist?
Ja, Sie dürfen halt, wenn Sie sich nicht auf 10 Jahre festlegen wollen, dann investieren Sie ja nicht mehr in den Standort. Dann dürften Sie eigentlich vielleicht nur das zahlen, was der Praxis, was der Goodwill wert ist, also der Patientenstamm. Immer mit der Option dann, den Standort wechseln zu können. Ist vielleicht nicht ganz so einfach, weil die APO-Bank, das haben wir schon gesagt, ja in der Regel zumindest so lange, wie das Darlehen läuft, auch sollte der Mietvertrag laufen. Aber gut, wenn Sie 50.000 Euro zahlen, die über 5 Jahre abbezahlen, brauchen Sie auch nur einen 5-Jahres-Mietvertrag abschließen.
Noch eine Frage zum Thema Standortsuche und Auswahl. Ist der Studienort oder Wohnort ausschlaggebend oder richten Sie sich die meisten Zahnärzte nach den besten Angeboten unabhängig vom Ort?
Nein, für viele ist der Wohnort ausschlaggebend. Also in den Studienstädten haben wir mehr Niederlassungen, mehr Übernahmen, weil der ein oder andere dann doch hängen bleibt. Aber in der Regel ist das so, du studierst. Dann irgendwann denkst du, Mensch, ja, jetzt möchte ich mich wieder niederlassen. Dann zieht sich das doch wieder in die Heimat. Und in der Regel ist das dann also der Ort, wo man die nächsten 30 Jahre, am besten bis zur Rente, arbeiten möchte. Da lässt man sich nieder.
Und dann die letzte Frage aus dem Publikum. Ist es möglich und sinnvoll, sich als Fachzahnarzt für Oralchirurgie den bestehenden Infrastrukturen der Überweiserpraxen zu bedienen und quasi vor Ort zu behandeln, ohne eine eigene physische Praxis zu besitzen? Bin ich gespannt auf die Antworten. Gibt es dazu etablierte Konzepte? Wer hat schon mal was gehört davon? Sie nicken.
Ja.
Erzählen Sie mal ein bisschen.
Flying Surgeon oder so. Mhm. Doch, ja, habe ich schon gehört, dass die sich halt, ich glaube, das macht auch Sinn, ja, da muss man halt... Das muss man, glaube ich, gut durchstrukturieren, dass man weiß, wenn ich jetzt in die Praxis komme, sind die und die Eingriffe sozusagen vorbereitet, dass alles, was ich brauche, vor Ort ist. Oft hat der Chirurg dann aber auch seine eigene Assistenz dabei. Die haben so ein Köfferchen dabei, da haben die alles drin, was sie haben. Ist ja im Prinzip auch gerade in der Zahnärzteschaft so wie mit Anästhesisten, die auch von Praxis zu Praxis gehen und da eben mit den Zahnärzten zusammenarbeiten. Und so funktioniert das mit den Oralchirurgen auch.
Mhm. Spannend. Marcel, vielleicht noch mal die Frage, wenn ich eine Praxis übernehme, was ja so der Standardfall ist, gibt es ja verschiedene Modelle. Ich kann direkt, also der Abgeber geht raus und ich gehe rein, also quasi klarer Cut. Oder man kann ja auch noch gemeinsam arbeiten, wenn man möchte. Was gibt es da so für Modelle und was hat sich vielleicht auch bewährt in der Praxis?
Ja, also es gibt verschiedenste Modelle und viele haben Vor- und Nachteile. In der Einzelpraxis ist es in der Regel so, entweder ein harter Cut zum 31.12., wird der Schlüssel übergeben, der imaginäre, also nicht der, und dann ist der Abgeber raus, der neue übernimmt. Das hat dann Vorteile, wenn der Alte vielleicht nicht abgeben kann, ne, und denkt, Mensch, nein, ich kann mich nicht damit anfreunden, vielleicht noch angestellt dort tätig zu sein. Dann macht es mit Sicherheit Sinn, einen harten Cut zu machen. Das andere Modell ist, dass man vielleicht entweder im vierten Quartal schon mit reingeht und die Patienten kennenlernt, das Team kennenlernt, schon mal schaut und überlegt, Mensch, wie macht der Abgeber das denn, und vielleicht auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was man vielleicht ändern möchte. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass der Abgeber dann noch über einen gewissen Zeitraum oder auch einen längeren Zeitraum langfristig auch mitarbeitet, vielleicht Vertretungen macht, zwei, drei Nachmittage. Und das kann auch gut funktionieren. Für manche ist es ja auch eine Befreiung, für manche Abgeber, die dann sagen, Mensch, super, ich habe jetzt jemanden, der hat das Thema Bürokratie auf seinem Schirm, der hat das Thema Personal auf seinem Schirm und ich komme rein und nehme den Bohrer in die Hand und los geht's. Mhm. Wenn genügend Patienten da sind und man sich gut versteht, ist das auch eine sehr gute Lösung.
Ja. Ich glaube, das ist auch gerade für denjenigen, der die Praxis übernimmt, ist das hilfreich, wenn die Patienten wohlwollend vom Vorgänger zum Nachfolger hinüber begleitet werden und nicht so blöde Situationen entstehen, wo die Patienten das irgendwie mitbekommen, dass da keine gute Stimmung herrscht, oder?
Das ist ja auch rechtlich ein Thema. Das geht ja nicht nur darum, die Patienten quasi mit warmer Hand zu übergeben, sondern auch die Daten der Patienten. Wie sieht es denn da aus? Darf ich eigentlich die Patienten einfach von A nach B abgeben oder was muss ich da beachten?
Na, das geht nicht ohne Zustimmung der Patienten. Die müssen also immer, wenn sie dann wiederkommen und der neue Eigentümer ist da, unterschreiben, dass sie damit einverstanden sind, dass der Altbestand der Daten genutzt werden kann. Und das ist auch wichtig. Also es gibt aktuell zwei Hürden, vor allen Dingen bei Kaufverträgen zu Zahnarztpraxen. Die eine ist eben das Datenschutzthema. Das haben wir in allen medizinischen Situationen und vor allen Dingen aber auch haben wir häufig reine Patientenstammübergaben, die dann degenerieren zu einer reinen Patientendatenübertragung. Und da kaufe ich möglicherweise irgendetwas, was ich gar nicht kaufen kann oder kaufen darf. Das betrifft jetzt nicht die Sicht der Neugründer oder der Übernehmer, es betrifft die Sicht der Verkäufer. Der wundert sich dann, dass irgendwann der Kaufvertrag nicht bezahlt wird. Und dann kommt irgendwann eine lapidare Antwort, meistens von einem Anwalt: Der Vertrag ist nicht wirksam, ne, kriegst nichts von mir, das war's. Ja, so. Und deswegen, da sollte man schon darauf achten, ist aber auch klar, jeder hat ein Störgefühl, wenn irgendwie Patientendaten nur verkauft werden, da muss ich, und sonst nichts, da muss ich schon mal gucken, was hängt denn da noch irgendwie dran.
Mhm. Frau Dr. Reis, letzte Frage an Sie. Praxiscontrolling, das haben Sie eben mal fallen lassen, ist ja auch ein Thema. Wie kriegen Sie ein Gefühl dafür, ob Ihre Praxis gut läuft? Gibt es so Kennzahlen, die Sie sich in regelmäßiger Manier mal anschauen?
Alles,
oder wie
machen alles Sie das? Anschauen, permanent, täglich aufs Konto gucken, täglich in die Statistik gucken. Man sollte immer, glaube ich, eine grobe Vorstellung haben, eine sehr genaue Vorstellung noch besser vielleicht, was sind die Fixkosten, was wird wann fällig, dass man nicht überrascht wird und dass man eine Vorstellung hat, wo ist mein Ziel, wo soll ich eigentlich stehen, wo stehe ich ganz aktuell, was muss ich tun, damit ich da hinkomme, wo ich hin will und so. Das sind so Sachen, die wir Zahnärzte leider gar nicht lernen. Dann tut man gut daran, wenn man vielleicht in seinem Umfeld jemanden hat, der einen so ein bisschen in den Hintern tritt auf freundliche Art und Weise und einen da immer wieder dran erinnert. Und zur Not eben irgendwie externe Hilfe einholen dabei. Aber für diejenigen, die sich noch nicht genau in der Gründung befinden, kann ich nur empfehlen, sich irgendeine Form von betriebswirtschaftlicher Bildung anzueignen.
Mhm. Ja. Wunderbar. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir nähern uns langsam, aber ganz sicher dem Ende unserer Sendung. Und zum Abschluss möchte ich jeden meiner Gäste noch mal um ein kurzes Blitzlicht bitten. Frau Dr. Reis, wir beginnen bei Ihnen. Was würden Sie ganz konkret Kolleginnen und Kollegen raten, die mit dem Gedanken spielen, sich niederzulassen?
Ich glaube, an Stelle 1 steht das Konzept, dass Sie ein richtig gutes Konzept haben, was Sie komplett durchdacht haben, wo Sie hinterstehen. Dass Sie also eine Idee haben, für die Sie Verantwortung übernehmen können und wollen. Und dieses Konzept würde ich mit vielen vertrauenswürdigen Leuten durchdiskutieren. Sich nicht verrückt machen lassen, sich nicht sagen lassen, das geht so nicht, das hat so noch keiner gemacht. Aber gerechtfertigte Kritik auch hören und dann vielleicht etwas nachjustieren und uns dann durchziehen. Es wird immer gut werden.
Vielen Dank. Lieber Marcel, dein Abschlussstatement. Worauf kommt es am Ende wirklich an, damit aus der Existenzgründung ein voller Erfolg wird?
Mut und Unternehmergeist. Wir haben unheimlich viele tolle Praxen zur Abgabe. Wir haben super attraktive Kaufpreise. Und wir können ja sagen, ich habe jetzt 18 Jahre die Erfahrung, 90% aller Praxisübernehmer würden es nochmal machen und würden sich wieder selbstständig machen. Und wenn das zusammenkommt, dann wird es auf jeden Fall gut.
Genau, Gründer sind Wiederholungstäter, wenn ich das so sagen darf. Herr Dr. Flasswald, Sie haben das letzte Wort. Aus rechtlicher Sicht, was sollten angehende Inhaberinnen und Inhaber unbedingt im Blick behalten?
Die rechtliche Sicht ist da gar nicht so das Entscheidende, sondern ich glaube tatsächlich mehr die praktische Sicht. Und deswegen möchte ich nochmal unterstreichen, was Frau Reis gesagt hat. Gar nicht mal das eigene Konzept contesten mit Bekannten, sondern die ganze Idee mal durchsprechen mit der Niederlassung, damit man ein Gespür dafür entwickelt, wann brauche ich denn eigentlich rechtlichen Rat und wann brauche ich denn eigentlich den Steuerberater. Und da sind Menschen, die es gerade hinter sich gebracht haben oder schon hinter sich gebracht haben, ganz wichtig. Also ganz klar, Nummer 1 schließe ich mich an. Zweiter Punkt ist das, was Herr Berger gesagt hat. Unternehmertum bedeutet, man schläft auch mal schlecht. Das geht mir als Anwalt auch so, weil man eine Menge, unfassbar viele Themen hat, von denen man nie gedacht hat, dass sie alle auf einen zukommen. Aber die Quote der Tage, an denen man glücklich ist, ist deutlich höher als im Anstellungsverhältnis. Und deswegen davon nicht entmutigen lassen, es wird gut. Es wird gut.
Die Quote der Tage, an denen man glücklich ist, ist deutlich höher als im Anstellungsverhältnis. Das würde ich mir merken. Vielen Dank für das gelungene Schlusswort. Und ich denke, das fasst unsere heutige Sendung ganz wunderbar zusammen. Auch ich würde gerne noch mal bündeln, was wir heute mitnehmen. Das Erste, der Weg in die eigene Praxis erfolgt meistens über bestehende Strukturen. Das Zweite, eine frühzeitige, unstrukturierte Planung ist entscheidender Erfolgsfaktor. Das Dritte, rechtliche Klarheit schafft Sicherheit für Sie, für Ihre Patienten, aber auch für Ihr Team. Und nicht zuletzt, die eigene Praxis, das ist nicht einfach nur der nächste Karriereschritt, sondern es ist eine ganz bewusste und persönliche Entscheidung. Und es ist auf jeden Fall immer ein neues Lebenskapitel, eins, das Sie selbst gestalten und in die eigene Hand nehmen können. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir blenden Ihnen jetzt noch einmal einen QR-Code ein, denn wenn Sie sich bei diesem Thema Unterstützung wünschen, wenn Sie Fragen haben, die über das hinausgehen, was wir heute gemeinsam besprochen haben, dann wenden Sie sich sehr gerne an uns. Sie gehen über den QR-Code, landen auf einem Kontaktformular, was Sie ausfüllen und abschicken können und unverbindlich eine persönliche Beratung anfordern können. Wenn Sie diese Sendung im Nachgang noch einmal ansehen möchten, wenn Sie Kolleginnen und Kollegen haben, die das Thema interessiert, dann steht Ihnen die Aufzeichnung in den kommenden Tagen online zur Verfügung. Wir informieren Sie darüber auch nochmal per E-Mail. Und zum Schluss bleibt mir nichts anderes, als mich erstmal bei meinen tollen Expertinnen und Experten zu bedanken. Frau Dr. Reis, Herr Dr. Flasbart, lieber Marcel, ganz lieben Dank, dass ihr heute da wart, dass Sie heute da waren und uns Rede und Antwort gestanden haben. Und natürlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch an Sie ein ganz großes Dankeschön fürs Zuhören, fürs Mitmachen und fürs Fragenstellen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und ich hoffe, dass Sie diesem Schlüssel zu Ihrer eigenen Praxis ein ganzes Stück näher gekommen sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem Weg. Machen Sie es gut.